Visual Effects sind im Prinzip alle Effekte, die mit dem Computer nachträglich bearbeitet werden, kann man mal grob sagen.
Selbst wenn Sie sagen, ich sehe doch, dass dort CGI oder VFX verwendet wurde, der Film hat schlechte Effekte. Die sehen aber nicht, dass die 500 anderen Effekte, die er nicht gesehen hat, die in dem Film auch vorkommen. Und dann sagt man pauschal, der Film hat schlechte Effekte.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Hi, ich bin Eugene und freue mich heute mit euch in dieses Gespräch zu gehen. Heute dreht sich alles um das Thema VFX und die Arbeit mit VFX am Set, nach dem Set, also bei der Produktion, nach der Produktion und vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, wie sieht die Arbeit eines VFXler oder eines VFX-Supervisors eigentlich aus? Was unterstützt die Arbeit dieses Gewerks am besten? Was gehört alles zu diesem Department und ab wann macht es eigentlich Sinn, auf die Suche zu gehen nach einem VFX-Supervisor? Das sind so Themen, die wir aufgreifen wollen und diese Idee für diese Folge kommt nicht von irgendwoher. Nämlich die Idee kommt von der Schnittakademie, vom lieben Dan oder Daniel Chisholm, der an der Schnittakademie arbeitet und er an uns herangetreten ist. Für die, die es noch nicht wissen, es gibt nämlich auch bei uns über Steady die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Das ist Nummer eins, ganz wichtig zu erwähnen. Und wenn ihr uns unterstützt, kriegt ihr nämlich auch noch 30% Rabatt bei der Schnittakademie für die Kurzkurse von denen. Das heißt, nutzt es mal, schaut mal vorbei, was die so anbieten und ja, vielleicht ist da auch etwas für euch dabei, um euch auch vielleicht so ein bisschen, ich meine, es muss ja nicht nur jemand sein, der sagt, ich möchte unbedingt Editor werden, sondern vielleicht für Leute, die sagen, ich möchte mich mit dem Thema mehr auseinandersetzen, um zu wissen, was denn wirklich im Editing-Prozess alles wichtig ist. Das wollte ich nochmal erwähnen, weil ich das wichtig fand. Auch nochmal ein Dank an Dan für die Idee für diese Folge. Und wir hatten so ein Thema hatten wir eigentlich noch gar nicht. Und deswegen finde ich es echt wichtig, dass wir da auch mal darüber sprechen. Weil wir auch immer bei unseren Folgen immer schauen, wie man auch diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerken halt auch verbessern kann und auch ein Verständnis vielleicht für die verschiedenen Gewerke finden kann. Lange Rede, kurzer Sinn, geht natürlich wieder nicht alleine. Ich habe natürlich Gäste hier, mit denen ich über dieses Thema sprechen darf. Ich stelle kurz einmal die einzelnen Gäste vor, sind zwei an der Zahl und dann dürfen die gleich sagen, wie sie denn zum Film gekommen sind. Das ist so die Standardfrage von uns. Das habe ich jetzt extra jetzt gesagt, damit ihr jetzt schon drüber nachdenken könnt, was ihr sagen wollt. Ich habe auf der einen Seite den lieben Kai Delventhal hier. Richtig?
Ja.
Er hat mich so ernst angeguckt, da dachte ich so, okay, ich habe was falsch gemacht. Er ist VFX-Supervisor und er hat an verschiedenen Projekten gearbeitet, wie Cloud Atlas zum Beispiel oder der Netflix-Serie Barbarian, richtig?
Barbarians.
Barbarians. Aber das wird er gleich nochmal genauer erzählen, was er alles so Schönes gemacht hat bis jetzt. Dann habe ich auf der anderen Seite Andreas Dahn.
Hallo, hier bin ich.
Andreas, wir hatten ja schon einiges auch zu tun außerhalb vom, oder ist schon innerhalb des Indie-Film-Talks, aber vielleicht nicht so direkt. Also warst du nicht als Gast hier, ist uns gerade aufgefallen im Vorgespräch. Also deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt den Weg hierher gefunden hast. Du bist Film- und XR-Director. Hast aber auch zusätzlich sehr viel Erfahrung im Bereich VFX, weil du an verschiedenen Projekten auch mit Kai zusammengearbeitet hast. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wo ihr euch eigentlich herkennt. Und du bist auch an der Schnittakademie, ne?
Genau, ich bin als Visual Effects Dozent an der Schnittakademie tätig und habe den Kurs auch zusammengestellt für die Schnittakademie.
Deswegen, das habe ich gar nicht vorher erwähnt, ihr könnt auch das Thema VFX an der Schnittakademie lernen.
Sogar sehr praktisch, sogar mit dem eigenen Drehtag vor Greenscreen im Studio, Rock'n'Roll-Dreh. Und dass man am Ende sein eigenes Showreel auch produziert mit dem ganz eigenen Material, ja.
Nicht schlecht. Bevor wir da einsteigen, wäre erstmal die Frage vielleicht, ich gebe wieder zurück an Kai, weil ich ihn zuerst gefragt habe. Kai, wie bist du denn zum Film gekommen?
Oh, das war tatsächlich ein längerer Weg. Ich habe ursprünglich mal Engineering studiert in Hamburg und in England. Und danach war mir aber klar, dass ich das eigentlich nicht machen möchte und bin in Medienproduktion reingekommen und habe eigentlich als erste richtige Mediengenerierung, kann man sagen, virtuell Studios aufgebaut bei der BBC. Das war mein Einstieg und dann war ein relativ langer Einstieg über eher so eine technische Seite, weil ich war eben technisch vorbelastet. Und für mich war so der Durchbruch eigentlich, als Maya rauskam. Und Maya war das erste Tool zu der Zeit, das auch so eine Scripting-Language hatte. Und weil ich einen technischen Hintergrund und Programmiererfahrung hatte, habe ich da sofort das Potenzial gesehen. Und das war eigentlich so für mich der Einstieg, weil ich da auch Tools generieren konnte, die es so vorher nicht gab. So. Und bin dann ich habe eine Zeit lang viel Animation gemacht, erst ein bisschen Werbung, viel Animation und mache jetzt seit 15 Jahren eigentlich nur noch Visual Effects, VFX. Ich habe angefangen oder wieder angefangen, muss man sagen, als Inhouse-Supervisor, wo ich mit Andreas zusammengearbeitet habe, bei Defacto Motion hier in Berlin. Habe das ein paar Jahre gemacht und bin jetzt seit circa 6 Jahren Client-Side-Supervisor. Das heißt, ich arbeite für Produktionsfirmen und mache das ganze Handling der VFX mit den Vendoren und bespreche vorher die Umsetzung mit Regie und Kamera.
Was sind Vendoren?
Vendoren sind praktisch die Firmen, die die VFX dann machen. Ich mache die VFX nicht selber als Supervisor, sondern da gibt es Firmen, die spezialisiert drauf sind. Das können auch einzelne Artists sein, Artist-Netzwerk. Aber sind die Firmen, die hier, kann ich dir auch einen Namen nennen?
Ja, klar.
Ja, also wie zum Beispiel Trickster oder Rice, ne, so, oder Luke und Trug hier aus Berlin oder Guess Who? Der Name ist jetzt seit gestern aktuell. Früher mal Defacto Motion VFX. Mhm. Das war, wo ich auch Inhouse-Supervisor war, genau.
Und das heißt, als Externer wirst du dazugeholt. Von wem wirst du denn dazugeholt? Also von der Produktion oder von dem VFX-Studio?
Genau, von der Produktionsfirma. Also ich bin Head of Department für VFX. Das heißt, ich bin voll für das Budget verantwortlich und die Umsetzung. Und je nachdem der Größe der Produktion, also wie viel Volumen an Geld das ist, holt man ab einer bestimmten Größe auch noch extra Producer dazu, VFX-Producer, die dann im Endeffekt nur das reine Geldproducing machen. Und der Supervisor konzentriert sich dann nur auf die kreative Umsetzung, technische Umsetzung. Aber ich arbeite viel im deutschen Bereich, deutschen Serienbereich, also Produktionen wie jetzt zum Beispiel gerade aktuell Kudamm 77, oder Mozart von Storyhouse. Ich habe alle 4 Staffeln von Sissy für RTL betreut und die Budgetgröße ist so, dass ich das Producing und das Supervision in Personalunion mache.
Ah, okay. Wir werden gleich nochmal auf diese einzelnen Begrifflichkeiten nochmal eingehen. Da gibt es, glaube ich, einige, also alles, was so zu dem Gewerk der VFX gehört. Andreas, wie bist du zum Film gekommen? Was war dann dein Weg zum Film? Warst du auch einer, die als Kind das erste Mal Indiana Jones gesehen hat und gesagt hat, ich möchte unbedingt sowas machen?
Bei mir war es Jurassic Park tatsächlich.
Ja, das macht mehr Sinn.
Dann verrate ich ungefähr mein Alter.
Kommt auch an, ob du das Kino oder im Fernsehen gesehen hast.
Ich habe tatsächlich, ich kannte jemanden, der im Kino im Zoopalast gearbeitet hat über Freunde und der hat mich reingeschleust, obwohl ich eigentlich zu klein war. Und danach war klar, ich will entweder Archäologe werden oder Filmmusiker oder Regisseur oder Visual Effects Mensch. Was auch immer das genau sein mag in der Zeit. Und und dann am Ende ist es Regie und VFX geworden. Und ich habe dann wirklich mit meinen Freunden irgendwie wirklich mit Lego oder im Garten gedreht und natürlich mit Papas Videokamera, so ging es los. Wie, glaube ich, bei vielen hier im Podcast auch, nehme ich an. Und tatsächlich habe ich dann nach dem Abi tatsächlich dann das Einstiegspraktikum bekommen bei Chris Creatures, die Kai vielleicht kennen könnte, die so Puppen bauen, also Animatronics bauen für Film und Fernsehen. Und damit ging es los, habe ich irgendwie Model-Making gemacht am Anfang, auch für in 80 Tagen um die Welt zum Beispiel, mit Jackie Chan war ich mit im Team für den Modellbau. Habe aber schnell gemerkt, dass die Werkstattarbeit nichts für mich ist. Ich kannte mich mit Visual Effects schon vorher durch Shareware, irgendwie diese Programme, die man so kriegen konnte, irgendwie aus im Bereich VFX und habe dann tatsächlich dann nach dem Zivildienst mein Praktikum bekommen bei 4K-Animationen, könnte Kai vielleicht auch noch kennen.
Ja, die kenne ich.
Und das war ganz toll, weil die haben mir alles beigebracht und mich alles machen lassen. Ich habe da Matte Painting lernen können, ich habe Compositing gemacht mit Node-basiertem Compositing, noch auf Silicon Graphics Workstations für die alten Leute hier im Podcast. und durfte aber auch mal ans Set, durfte auch damals supervisen. Und was ganz toll war, dass die Leute von den 4K-Animationen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, auch nebenbei meine eigenen Kurzfilme weiterzumachen und mich auch unterstützt haben sogar und gesagt haben, sie zahlen auch ein paar Rechnungen von mir, von meinen Filmprojekten und haben sozusagen damit auch den Film supportet, mit dem ich dann an die Filmakademie in Ludwigsburg gekommen bin als Regiestudent. Das heißt, da habe ich dann sehr viel VFX gemacht und auch Regie gemacht. Und dann habe ich eben auch speziell in Ludwigsburg studieren wollen, weil mir klar war, dass man dort Regie studieren kann, aber auch eine starke Visual Effects Klasse hat. Und so habe ich dann auch in dem Regiestudium nebenbei immer auch weiter Visual Effects gemacht. Mhm. Für 4K damals dann auch noch in Indien Visual Effects betreut. Und dann gab es so nach dem Studium so die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und ich habe schnell gemerkt, dass die Art von Filmen, die ich machen will, in Deutschland einfach nicht gemacht werden. Und man aber auch nicht nach Amerika geholt wird, wenn man nicht in Deutschland schon sein Geld mit den Filmen, die man in Deutschland gemacht hat, verdient hat. Und deswegen gab es parallel die Möglichkeit, bei Game of Thrones einzusteigen, damals bei Pixelmondo, und da Compositing zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das führte mich dann erstmal als wieder in die Visual Effects Welt stärker ein, dass ich dann vor allem eben Compositing Artist für Game of Thrones, für White House Down, für Guardians of the Galaxy 2 und ein paar andere Projekte, Marvel-Filme auch dann gemacht habe. Und dann auf dem Weg dann irgendwann auch auf Kai gestoßen bin, als wir uns dann bei De Facto Motion kennengelernt haben, wo ich eben gebucht war als Compositing Artist und wir dann da zusammengearbeitet haben, ja.
Spannend.
Ja, Projekt Wendezeit. Ja. Ein tolles Projekt, muss man sagen. Ist sehr gut geworden. Ist auch sehr gut angekommen bei den Kunden.
Und hat auch Spaß gemacht.
Ja. Das war mehr so ein Theaterprojekt, ne? Oder sowas? Oder was war das?
Nee, das ist 17. Juni.
Ja.
Das ist, und wir hatten dort eine spezielle Herausforderung. Wir mussten praktisch die Masse am Alex sollten wir darstellen. Und wir hatten dann Gespräche mit der Regie und die sagten, naja, wir hätten hier gerne irgendwie 25.000, 30.000 Leute. Könnt ihr das machen? Und wir sagten, ja, theoretisch schon. Und dann haben wir aber über Kosten gesprochen. Und das war zu der Zeit alles noch sehr aufwendig. Und das hätte das Budget überstiegen.
Ja, okay.
Und dann haben die sich nochmal zurückgezogen und haben nochmal drüber nachgedacht und dann kam die Idee, hey, was ist, wenn wir historisches Footage nehmen, also Original-Footage mit diesen Massen, mit diesen Leuten und wir setzen unsere Leute so da ein, dass die genau, und das haben wir gemacht, dann haben wir, ich glaube, ungefähr 8 Shots oder mehr sogar und es ist wirklich super geworden. Also das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Gänsehautmoment, wenn man in original-historischem Footage praktisch dann seine eigenen Leute einsetzt, ne? Das ist so, hat den Film besonders gemacht.
Also ihr habt historisches Footage erstmal hochskaliert?
Das wurde neu abgetastet. Okay. Ne? Also man, inzwischen kann man einfach auch viel besser abtasten. Es war 16 mm Material.
Okay.
Aber wenn man das heute nochmal entsprechend abtastet und es gibt Software, mit der man Material restaurieren und verbessern kann. Ja. Und es war auch okay, dass es noch diesen Look hatte. Ne? Das passte. Also das haben wir nicht versucht komplett rauszunehmen, sondern wir haben das eigentlich erhalten und als Stilmittel verwendet, weil es ja auch authentisch war. Ne? Also es ging gar nicht darum, diesen authentische Gefühl wegzunehmen, sondern das wurde dann benutzt. Das ist zum Beispiel so ein Teil von meinem Job, eben wenn man sagt, okay, das Geld reicht, was kann man noch machen?
Ja.
Und man kann eine ganze Menge machen, wenn man sich hinsetzt und überlegt, das ist dann der kreative Moment. Ne? So, manchmal gibt es einfach wenig Zeit dafür und das ist dann schade. Ne?
Ja.
So,
aber das ist so ein bisschen auch die Frage, das heißt so ein bisschen, ihr seid ja auch so Solution Maker, ne? Also für irgendwie die Idee, die Vision ist irgendwo da und dann sagt man, okay, wie schaffen wir das umzusetzen mit den Mitteln, die wir haben? Ab welchem Budget macht es Sinn, sich über einen VFX-Supervisor überhaupt Gedanken zu machen? Gibt es da irgendwie eine Grenze oder macht es immer Sinn, irgendwie zu sagen, hey, vielleicht kann man es auch nicht am Budget festhalten, vielleicht, ne, aber vielleicht nehme ich da jetzt auch zu viel vor, aber wo steige ich da ein?
Das gibt schon so Richtwerte, könnte man sagen. Also Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wir sagen so ganz grob bei 100.000 Euro VFX-Budget, macht es Sinn, einen externen VFX-Supervisor dazu zu nehmen. Für Produktionsfirmen macht das häufig sowieso Sinn, weil ich bin ja in dem Moment Teil der Produktionsstruktur und nicht Teil vom Vendor, ne? Also der Firma, die es macht. Weil im Endeffekt ist es so, wenn es ums Geld geht, hat auch jeder irgendwie Interessen, die er vertritt. Und ich vertrete dann eben die Interessen der Produktionsfirma gegenüber dem Vendor, ne? Und muss das managen. Das ist meistens kooperativ, so, also zusammen, dass wir das zusammen machen, weil eigentlich immer Leute Interesse haben an guter Arbeit, also speziell alle Firmen, mit denen ich hier in Deutschland zusammenarbeite, aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es anders sein kann, also dass das wirklich nur knallhart um Geld geht und dass die Verhandlungen und auch das Erzielen vom Ergebnis wirklich schwierig wird. Das waren auch teilweise dann nicht so schöne Erfahrungen, muss ich sagen. In Amerika ist es sogar noch ein bisschen anders. Die nehmen häufig überhaupt erstmal einen VFX-Supervisor ins Team rein, weil als VFX-Supervisor, also ich mache das auch, dass ich häufig mal sage, hey, das wollen wir aber gar nicht mit dem Computer machen hier, ne? Das könnt ihr doch drehen. Ne? So, es gibt manchmal diesen Reflex, fix it in post, ne? So, das muss doch irgendwie gehen, aber die Kosten sind nach wie vor einfach nicht zu ignorieren. Und meistens kostet in post auch Geld. Ne? So, aber da kostet dann jeder Shot Geld. Und wenn man dreht und man kann es in Kamera machen, dann kann man einfach mehr Varianten drehen und hat dann auch im Schnitt zum Beispiel mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich versuche auch bei meinen Projekten immer wieder, dass ich auch sage, hört mal zu, an dieser Stelle denke ich nicht, dass es gut ist, das mit VFX zu machen. Ihr solltet das lieber real machen.
Ja. Was macht denn für euch gute VFX-Shots aus? Weil wir sind jetzt mal bei der Begriffserklärung VFX und was ist VFX? Also kann man gutes VFX erkennen? Sieht man gutes VFX oder ist gutes VFX das, was man nicht sieht?
Sollen wir Visual Effects nochmal erklären?
Ja, vielleicht.
Also historisch ist es so, dass Visual Effects eigentlich aus Special Effects rauskommt. Da gibt es auch immer noch so leichte Konkurrenzgefühle, weil Special Effects, also weil VFX eben sehr groß geworden ist, ne, in den letzten Jahren. Special Effects ist immer noch super wichtig. Was ist Special Effects? Das sind alle physikalischen Effekte am Set. Also Feuer, Wasser, Rauch und ähnliche Dinge. Ne? So alles, was irgendwie, wenn du eine Schlammpfütze brauchst, wenn du Lagerfeuer brauchst, ne, so solche Sachen.
Abgekürzt SFX übrigens.
Special Effects, genau, Special Effects. Und Visual Effects sind im Prinzip alle Effekte, die mit dem Computer nachträglich bearbeitet werden, kann man mal grob sagen. Da hat sich ja noch dieser neue Begriff CGI mit eingeprägt.
Ne? So. Oder der Unterschied ist, aber ja.
Mhm. Ich weiß das nicht so ganz genau. Ist das ein Ding, das kommt vom, also aus meiner Sicht eher so aus Amerika, oder?
Es gibt ja tatsächlich, also CGI für Computer Generated Images. Ja. Und das Lustige war, da gab es ja eine große Diskussion um den, wie hieß der letzte Nolan-Film nochmal? Den Bruckheimer, sag ich schon.
Du meinst Oppenheimer.
Danke. Da ging es ja bei Oppenheimer darum, dass wie weit da CGI drin vorkam und no CGI in Oppenheimer. Und die Diskussion, also man weiß es nicht ganz genau, aber es wird angenommen, dass tatsächlich VFX zwar drin ist, aber eben nicht CGI. Das heißt, dass alle Elemente, die darin vorkommen, auch irgendwie gefilmt wurden mit Modellen oder anderen photochemischen Prozessen, aber dass sie trotzdem mit Compositing und Visual Effects eingebaut wurden, also schon nach Sachen gemacht wurden, aber eben nicht computergeneriert.
Ah. Also in Visual Effects ist es manchmal so, dass wir im Prinzip nur mit dem Bild arbeiten, was wir haben, wenn wir zum Beispiel Retusche machen. Das heißt, wir bauen nicht irgendwas extra von irgendwo oder wir nehmen ein anderes Bild, was vorher gedreht wurde, oder nachträglich gedreht oder extra gedreht wurde. Ne? So Greenscreen ist ein gutes Beispiel. Ne? Du nimmst ein Bild mit Greenscreen auf und dann hast du vielleicht ein anderes Bild gefilmt an einer anderen Location und die beiden Bilder werden über Visual Effects, über Compositing kombiniert. Wenn du jetzt aber ein Haus hast und du möchtest auf das Haus irgendwie noch einen Turm draufsetzen und der wird im Computer mit 3D gebaut und geschadet und gerendert, dann wird das CGI genannt.
Ah, okay.
Ne? So. Und ja, aus irgendeinem Grund gibt es da etwas, was ich noch nicht ganz verstehe. Ich beobachte es so ein bisschen von der Seite. Mir kommt es minimal wie Rassismus vor, um ehrlich zu sein, wenn man sagt, dass CGI was Schlechtes wäre, also für den Film. Ne? Weil solange die Bilder und die Story funktionieren, weiß ich nicht, was daran schlecht ist. Aber es ist in der Vergangenheit auch Top Gun zum Beispiel ein Riesenthema gewesen, wo Kampagnen gestartet wurden, wo behauptet wurde, das wäre nicht so gewesen, no CGI hier. Und dann sieht man so Foren, also so, wo dann drin steht, aber ich habe doch daran gearbeitet, wir haben das doch eingebaut. Ich weiß, dass es da drin ist. Ne? Warum sagt ihr das? Ne?
So, aber es hat sich ja so ein bisschen ergeben über die letzten Jahre, wo dann halt das Gefühl beim Mainstream-Publikum, würde ich mal sagen, oder beim Publikum kam, dass man CGI oder VFX erkennt, ne, weil es halt schlecht gemacht ist vielleicht, oder auch, da kommen wir vielleicht später dazu, weil zu wenig Zeit vielleicht da war, was auch immer. Und dementsprechend so eine Abneigung dem gegenüber da war, dass man immer so verglichen hat von, na gut, aber der Film ist so ein großer, ne, also so ein Hollywood-Marvel-Film so, und dann ist das CGI irgendwie nicht so geil und dementsprechend hat man sofort so eine abwertende Haltung zum Thema CGI, weil man denkt, es ist nicht real, also nicht gut umgesetzte reale Szenen halt. Und daher kommt es, glaube ich, auch, oder?
Also ja, es gab halt die große Diskussion, dass die Leute sagen, oh, der Film hat schlechte Visual Effects, ich sehe die ja.
Genau.
Und das ist schon mal klar, okay, die Erwartungen, wenn man sie nicht sieht, dann ist es gut, aber das Problem ist, dass wenn der Film, also selbst wenn sie sagen, ich sehe doch, dass dort CGI oder VFX verwendet wurde, der Film hat schlechte Effekte. Die sehen aber nicht, dass die 500 anderen Effekte, die er nicht gesehen hat, die in dem Film auch vorkommen. Und dann sagt man pauschal, der Film hat schlechte Effekte. Deswegen ist es auch oft ein bisschen unfair gegenüber den Leuten, die da echt viel Arbeit und Liebe reinstecken, wenn man so pauschal urteilt. Aber das ist natürlich als Publikum auch schwer zu beurteilen, wenn man sagt, hier fällt mir irgendwas auf. Und da nicht, also das heißt, wenn man gute Effekte macht und man sie nicht sieht, wie soll man dann beurteilen, dass da gute Effekte drin sind?
Bei mir kam diese Frage auch aus dem Sinne, weil man jetzt sowas wie Forrest Gump nimmt oder ne, Filme, man vergisst schnell, dass VFX ja auch in Dramen genauso viel verwendet wird wie in große Science-Fiction-Filmen, weil eben viel eben Retuschearbeit dazu gehört. Daher kam so ein bisschen dieser Gedanke von, da sieht man das ja nicht, da merkt man nicht, dass da die Feder, die da herumfliegt, dass die VFX ist, sondern man hat das Gefühl, das ist so integriert in die Story, in das Bild, dass man es nicht merkt und vielleicht dadurch so ein Gefühl von dass es gutes VFX ist. Aber ich weiß nicht, ob man so bezeichnen kann.
Da würde ich vielleicht direkt auch anknüpfen, auch aus meiner Rolle als Regisseur und VFX-Artist. Mhm. Für mich ist eben gute VFX, die auch die Story unterstützen und die Emotionen unterstützen, die einen am Ende was fühlen lassen und nicht einfach nur technisch sauber gemacht sind. Mhm. Und das ist was sich schon beim Drehbuchprozess oder beim Konzept von einem Projekt anfängt und nicht erst in der Postproduktion.
Ja. Du hattest ja gefragt, was macht gute Visual Effects aus? Und ich denke, in dem Moment, wo es die Story nicht stört, ne? Also wo man nicht denkt, hier ist irgendwas falsch, irgendwas uncanny, irgendwas, ich nehme etwas wahr, was eigentlich nicht ein Teil der Story ist. Ja. Ne? Oder man könnte auch sagen, unsichtbar. Ne? So. Oder wenn es sichtbar ist in Form von, sagen wir mal, einem CGI-Character, dass der so glaubhaft ist, dass man eben den Film wirklich gerne sieht, so wie er ist. Ne? So. Und es gibt ja auch Animationsfilme, wo also auch nichts Reales drin ist. Ne? So, deswegen denke ich nicht, dass also real per Definition sozusagen das absolute Kriterium ist, sondern ich glaube, dass wenn der Film gut funktioniert, dann sind die Visual Effects auch gut. Ne? Aber es ist auch ein Brot- und Butter-Geschäft. Ne? So, es gibt Zwänge und ich weiß zum Beispiel selber manchmal, wenn hinterher Kritiken über Filme gemacht werden, dass die Leute, die Visual Effects gemacht haben, haben nicht immer die Wahl oder die Möglichkeiten, weil sie nehmen ja ihre eigenen Arbeiten nicht ab und auch ihr Budget wird von außen vorgegeben.
Ja.
So, das ist natürlich für einen Zuschauer im Endeffekt irrelevant, weil der sagt, Film gut oder schlecht. Aber wenn man in der Branche ist, dann sieht man das ein bisschen differenzierter, glaube ich.
Ab welchem Punkt ist es denn, ich hatte vorher gefragt, wann man einen VFX-Supervisor braucht, aber allgemein, ab welchem Punkt seid ihr denn am liebsten an einem Projekt mitbeteiligt? Also wann sollte die erste Anfrage kommen?
Ich gucke hier auf Andreas
mein T-Shirt.
Ja. Fix it in pre steht da drauf.
Mhm. Okay. Groß. Ja. Das ist gleich die Antwort auf meine Frage. Ja. Auf Andreas T-Shirt. Ich muss ein Foto davon machen.
Gerne.
Genau, deswegen erzähl ruhig. Also genau, wann macht es Sinn, eine Person dafür gleich dazu zu holen?
Also auch bei den Seminaren, die ich gebe, teilweise mache ich so, dass ich versuche, eigentlich den Leuten auch klarzumachen, überhaupt erstmal, wenn man einen Film konzipiert, schon durchaus darüber nachzudenken, weil ich versuche auch immer den Leuten klarzumachen, ist meine Haltung, dass letztendlich jede Story zu jedem Budget auch gemacht werden kann, vielleicht auch für die Indie-Filmer hier im Kurs, wenn man clever ist in der Stilistik. Und wenn man sich weil nicht jeder Film muss fotorealistisch sein. Und wenn man sich da erlaubt, auch kreativ zu werden im Stil und eine Idee hat, wo man denkt, ich weiß nicht, das ist bestimmt so und so teuer, dann das kann ich gar nicht machen. Wenn man da schon irgendwie mit uns redet und man immer darüber redet, ist das nicht vielleicht doch irgendwie machbar, wenn man irgendwie mit dem Stil clever ist, dann kann man da ganz anders auch arbeiten und nicht jeder Film, also ich fasse mal zusammen, in einem Marvel-Film kann ein Effekt vorkommen, der unheimlich viel Geld kostet und man kann denselben Storypunkt, den man da hat, für vielleicht viel weniger Geld machen, vielleicht auch für gar keinen VFX-Aufwand, wenn man einfach sagt, das ist dieselbe Story-Moment, da explodiert irgendwas, aber wir schneiden halt nicht lange auf die Explosion und wir zeigen nicht, wie die ganze Stadt explodiert, sondern wir erzählen das aber mit einem minimalen VFX-Aufwand, wo man vielleicht auch gar nicht so viel in 3D machen muss oder viel auch mit Sound dazu holt. Und wenn man da clever ist und eben nicht nur die VFX als Dienstleistung betrachtet, die in der Postproduktion irgendwie hinzugefügt wird, sondern als Teil des kreativen Prozesses und uns da auch als kreative Partner mit an Bord holt, schon in der Konzeption, dann kann man da ganz anders drüber reden und in der Zeit muss es auch eben noch nicht so viel Geld kosten, wie wenn man dann in der Postproduktion steckt.
Und ist es so, kommt ihr so früh an die Sets ran oder ist es eher später?
Also ich sehe das ganz oder praktisch genauso wie Andreas. Ich werde tatsächlich teilweise sehr früh von Produktion dazu geholt. Manchmal noch bevor Regie und Kamera dazu kommen, wenn die Produktion das Gefühl hat, dass es möglicherweise einen wesentlichen VFX-Anteil gibt oder dass es einfach Budgetprobleme zu klären gibt. Ne? So, eine andere Sache, wo ich auch denke, dass Andreas recht hat, ist, dass ich mache so Breakdowns, nennt sich das. Das heißt, ich lese die Drehbücher in der Präproduktion und mache einen sogenannten Visual Effects Breakdown, wo praktisch für alle Shots gelistet werden, die ich denke VFX haben. Das wird dann nochmal besprochen, ob das so ist. Aber man kann davon manchmal schon durch Durchschnittspreise oder wir holen einen Vendor rein, machen Ballpark-Bidding. Das heißt, wir kriegen allererstes Angebot nur auf Grundlage des Drehbuchs, ne? So ohne weitere Gespräche, um eine Größenordnung zu kennen. Und da kommt immer mal wieder raus, dass das aktuelle Budget nicht mit dem übereinstimmt, was praktisch der Ballpark ergibt. Und meine Erfahrung ist, also das ist jetzt nicht so, dass irgendjemand viel Geld verdienen will oder so, sondern in dem Drehbuch stehen diese Dinge jetzt so drin Und alle Head of Departments, auch ich, richten sich nach dem Drehbuch als kreative Vorgabe, also dann später natürlich geleitet von Regie und DOPs und manchmal auch Produzenten, aber das ist im Prinzip sozusagen die goldene Linie, an der wir längst gehen und wo wir denken, so wird der Film später umgesetzt, ne? Und wenn man das anders umsetzen muss, dann muss man das Drehbuch ändern. Und jetzt sind wir wieder in der Pre-Production. Das ist teilweise noch vor der Pre-Production. Das ist noch in der Phase, wo die Drehbücher geschrieben werden. Mhm. Wo ich denke, tatsächlich, natürlich soll niemand die Schere im Kopf haben. Aber es macht auch keinen Sinn, ein Drehbuch zu schreiben, was im Endeffekt nicht produziert werden kann, weil der Inhalt zu teuer ist. Mhm. Ne? So.
Am Ende geht es ja auch darum, kreativ mit dem Thema umzugehen. Und wenn man sagt, ich will eine bestimmte Geschichte erzählen, aber muss ich sie denn so erzählen? Kann ich sie denn nicht auch ein bisschen anders erzählen und dann vielleicht auch am Ende auch viel origineller erzählen? Weil die meisten Ideen, wo die Leute denken, hier brauche ich VFX, ist manchmal auch ein bisschen Faulheit. Die denken, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, deswegen will ich so einen Effekt auch irgendwie bei mir haben, was ich einen furchtbaren Ansatz finde. Ich finde, gerade zu überlegen, wie kann ich irgendwie anders erzählen und originell erzählen und vielleicht dann auch VFX kreativ nutzen und nicht einfach das, was ich irgendwo anders gesehen habe für viel Geld, in meinem Film jetzt replizieren.
Ja.
Das finde ich, da wird es erst spannend, so richtig.
Mhm. Ja, nicht als Scapegoat, ne? So, und ich denke auch, es gibt Möglichkeiten, wo ich immer wieder mit konfrontiert bin, ist, dass dann diese Drehbücher praktisch kurz vor Produktionsstart geändert werden müssen, um ins Budget zu passen oder auch, weil es andere Input noch gibt, also Drehbücher werden ja aus allen möglichen Gründen geändert oder überarbeitet, auch häufig, um sie besser zu machen. Ne? Also man merkt ja dann bei der Arbeit mit den Büchern Schwächen. Mhm. Ne? So, das ist jetzt nicht nur, es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht tatsächlich auch ums Ergebnis. Aber wenn es sehr spät passiert, dann sind natürlich alle Beteiligten eigentlich schon mit dem Kopf ganz woanders in der Produktion und das ist ein Problem.
Ja. Ne?
Das heißt, dieser Prozess sollte eigentlich früher passieren. Deswegen ist es sinnvoll, auch Leute wie uns früher in die Produktion reinzuholen oder in diese Entwicklung reinzuholen. Meiner Meinung nach gibt es da keinen wirklich zu früh. Mhm. Ne? So, weil ja, man liest es denn mal, manchmal wird man auch nur gefragt, was denkst du denn?
Ja.
So, und dann sagt man, das hängt wirklich davon ab.
Ja.
Aber ich in mehrfachen Produktionen gewesen, wo relativ spät oder teilweise schon während des Drehs oder noch während des Drehs Drehbücher geändert wurden, das ist schwierig. Mhm. Und es ist auch schwierig, dann gute Qualität zu machen, weil, simpel gesagt, das ist mit der heißen Nadel gestrickt.
Ja.
Und meistens sieht man das.
Und dann wird geflickt.
Ja. Fix it in Post. Ja.
Dann ist es wieder das.
Ja.
Ne, wie sieht denn da steige ich da gleich drauf ein und würde einfach mal den Workflow von euch mal gerne betrachten wollen. Also wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr ein Projekt bekommt, bei dir als Supervisor zum Beispiel oder bei euch beiden? Wie startet ihr in das Projekt? Also ihr kriegt ihr Drehbuch, guckt euch das an, du hast gerade gesagt, du machst so eine Art Breakdown von dem Drehbuch für die VFX. Das heißt, dann gibt es eine Liste mit den einzelnen Szenen, wo VFX vorkommen wird und was das Ganze kosten wird. Oder wie sieht das aus?
Ja, die Kosten werden dann ermittelt, ne? So Schritt für Schritt. Es gibt auch Sachen, die nicht im Drehbuch drin stehen. Also wenn man zum Beispiel historische Serien dreht, ja, und du weißt, du drehst sie in der Stadt,
ja,
und du weißt zum Beispiel, okay, die sieht das ja ganz hübsch, aber die haben überall Überwachungskameras, mhm, dann geht jetzt wieder, was denn, ne, welche Art von VFX.
Ja.
Ne, so, das ist auch VFX, das sind auch die, die nicht so viel Spaß machen, wenn man nur die Kamera wegmachen muss. Mhm. Aber es muss eben auch gemacht werden. Mhm. Das steht aber so nicht im Drehbuch drin. Ne? Manchmal kann ich das auch nicht genau sagen. Also sagen wir mal zum Beispiel, wir haben Stunt. Mhm. Und der Stunt sagt, eine Person wird vom Auto an- oder umgefahren oder totgefahren. Dann kann ich in dem Moment nicht sagen, ob das Visual Effects ist oder nicht. Sondern das muss ich dann tatsächlich im Team,
ja,
auch zum Beispiel mit dem Stunt-Coordinator zusammen besprechen. Weil der weiß ja, was ein Stunt-Person am Set tatsächlich leisten kann.
Ja.
Ne? So. Mhm. Und das heißt, es ist meistens ein Prozess. Das, mhm, kann man nicht so von einem Moment auf den anderen sagen. Also ja, ich fange an, ich kriege die Drehbücher. Es gibt manchmal Vorgespräche, wo im Prinzip vielleicht schon mal eine Guideline gesagt wird. Für uns ist auch häufig wichtig die Timeline. Also solche Sachen werden dann auch schon mal angesprochen, weil wenn große Mengen an Arbeit gemacht werden, man muss ja nicht nur eine Firma finden, die das kann, sondern Zeit auch die in dem Moment Zeit und Kapazitäten haben. Mhm. So, und das heißt, da gibt es so Management-Aspekte, die schon auch in der Präproduktion zumindest ansatzweise eine Rolle spielen. Aber die Hauptaufgabe ist tatsächlich, das Drehbuch zu lesen, die Szenen zu identifizieren, dann mache ich Listen und dann mache ich in der Regel mit den Kreativen Gespräche, um rauszufinden, in welche Richtung das geht. Und je nachdem, was das für VFXen sind, ob das jetzt Set-Extensions sind, dann sprechen wir mehr mit Set-Design oder wenn es zum Beispiel Stunt sind, mit dem Stunt-Coordinator oder andere Sachen. Manchmal geht es auch um die Frage, wie denn überhaupt gedreht werden soll. dann kann es sein, dass gesagt wird, okay, das muss bitte mal gestoryboardet werden. Ne? Dann wird der DOP, einige DOPs storyboarden sogar selber. Andere holen Leute dazu. Aber es sind eben alle Schritte, die gemacht werden müssen. Und man will natürlich auch nichts produzieren, was nicht das abbildet, was man auch möchte.
Ja.
Das heißt, da ist dann schon so Fokus auf die Story. Der Film wird ja im Wesentlichen aufgelöst zwischen Regie und Kamera,
ja,
die alle Szenen im Endeffekt auflösen und dann die Arbeiten an die verschiedenen Departments übergeben. Und bei so einem Projekt, was ich, wenn ich sage mal, keine Ahnung, 100 oder vielleicht 200 oder 400.000, da ist zwar schon ein spürbares VFX-Budget da, aber der Anteil von VFX von dem Gesamtfilm ist immer noch relativ gering.
Mhm.
So, das heißt, die haben natürlich noch ganz viel Sache mit allen anderen zu besprechen.
Ja, ja. Aber sowas wie Pre-Visualization ist ja vielleicht jetzt auch so ein Thema, wenn man jetzt sagt, also Storyboard hast du gerade angesprochen, aber wenn man jetzt, also da geht es ja vielleicht auch ein bisschen einfacher, dass man sagen kann, man kann das, bei Animationsfilmen macht man Animatronics, ne, wo man halt einmal alles durchanimiert, so in gewisser Weise.
Animatics meinst du?
Animatics, sorry. Mhm. Ja, das stimmt, Animatronics sind andere Sachen. Sowas hilft euch ja dann wahrscheinlich auch, um so einen Überblick zu bekommen von, was sieht man, mit was arbeiten wir eigentlich, dann vielleicht auch die Frage des Stils. Weil du vorher auch meintest, so, das entscheidet ja auch, wie aufwendig vielleicht das Rendering aussehen muss oder sowas, ne? Also sind so alles so kleine Faktoren, die euch bei eurer Arbeit helfen, oder?
Ja, tatsächlich bei den Seminaren, die ich gebe, mache ich auch gerne Seminare mit Regisseuren und Autoren teilweise sogar, wo man einfach sich eine Handvoll 16:9-formatige Post-its nimmt und dann wirklich mit dem Kugelschreiber einfach die Ideen raushaut, auch gerne im Team und nicht mal allein, also dass man gar nicht unbedingt sagen muss, wir brauchen jetzt erst einen professionellen Storyboard, um unsere Idee zu visualisieren und um sofort über Bilder zu sprechen. Und da gebe ich so ein paar einfache Inputs, wie einfach man da so auch zeichnen kann, einfach mit so Emoji-Gesichtern und ein bisschen Horizont vielleicht andeuten und dann einfach wirklich mal versucht, die Idee, die man hat für eine Sequenz, in so Scribbles, sage ich auch nicht mal Storyboards, sondern wirklich so Scribbleboards zu fassen und die einfach schon mal an die Wand zu hauen und keine Angst davor zu haben, hässlich zu zeichnen, aber so, dass man einfach wirklich mal über Bilder redet und dann auch gleich sehen kann, wie viele Shots braucht die Sequenz. Und welcher Shot davon wäre jetzt vielleicht ein Visual Effect Shot, was ist kein Visual Effect Shot, wo braucht man wirklich 3D, wo muss sich die Kamera bewegen, wo kann man statisch bleiben und dadurch kann man auch selbst, wenn man eben nicht zeichnen kann, als Indie-Regisseur zum Beispiel und mit seinem Kameramann, mit seinem Autor zusammen, mit dem Produzenten vielleicht sogar und dem Szenenbildern, wer auch immer da irgendwie mitsprechen darf auch, gemeinsam Ideen entwickeln und dann eben auf gucken, okay, was davon muss denn jetzt wirklich Visual Effect sein und was kann man aber auch weglassen vielleicht ganz einfach.
Okay, mhm. Und das heißt, dann geht's irgendwann nach der Besprechung und dann klappt hoffentlich alles, wartet, funktioniert auch. Dann geht's zum Dreh, aber im Dreh seid ihr da immer dabei, wo es jetzt VFX-Shots gibt, oder ist es dann schon die Arbeit getan, weil alle schon on the same page sind und es funktioniert schon so?
Ja, ich würde gerne noch ein Wort sagen zu Privis.
Ja.
Das ist auch eine Budgetfrage. Ne? Mhm. So, ich will noch einen Schritt zurückgehen. Und sagen, also wenn Filmemacher anfangen mit kleineren Filmen, kleineren Teams, dann kommt ein Teil der Kreativität auch durch Improvisation, ne, so und Intuition am Set. Wenn man anfängt, größere Produktionen zu machen mit mehr Departments und auch die Departments haben, also nicht nur Visual Effects, sondern auch andere Departments haben mehr Leute und müssen mehr vorbereiten, dann ist das nicht mehr möglich. Also man kann nicht ein aufwendiges Set improvisieren, sondern das muss lange geplant werden und da muss man auch genau wissen, wie man dreht.
Ja.
Das heißt, aus meiner Sicht ändert sich tatsächlich auch für Filmemacher die Art, wie man arbeitet und man muss von so einer eher intuitiven, kreativen Arbeitsweise in eine mehr geplante Arbeitsweise übergehen und ich merke immer mal wieder, dass es nicht alle so können. Mhm. Ne, so, beziehungsweise, dass ihnen nicht klar ist, wie wichtig das ist. Und dass es sehr frustrierend sein kann für Head of Departments, wenn im Prinzip sozusagen eine Flexibilität erwartet wird, die einfach nicht geleistet werden kann, weil die Maschine dahinter zu groß ist. Mm. Ich arbeite für Produktionen, die so groben Budget haben zwischen 100.000 und 1,2 Millionen oder 1,5 Millionen, so in dem Rahmen. Ne? So, das ist jetzt nicht Marvel-Hollywood-Stil. Ne? So, das heißt, gerade bei den kleineren Produktionen, sagen wir mal 400.000, da gucken wir sehr genau, wie wir das Geld ausgeben. Und Privis zum Beispiel, auch wenn das schön ist zu haben, ist etwas, was auch Geld kostet.
Mhm.
So, und in den Produktionen, in denen ich arbeite hier in Deutschland, ist es häufig so, dass wir gar nicht Also wir gehen nicht immer wie die Kreativen ins Kino gucken und dann überlegen sie, was wir alles anders machen könnten an den Visual Effects, sondern eigentlich gehen wir ins Kino, um die Visual Effects abzunehmen. Das heißt, der ganze Prozess ist darauf angelegt, First Hit Must Fit, dass wir zwischendurch schon abnehmen. Also wir besprechen das, wir machen vielleicht kein Previs, aber wir machen häufig Storyboards plus visuelle Referenzen, also Bilder oder auch aus Filmen, ne, dass man das sammelt und dass alle Beteiligten eine klare Vorstellung davon haben, was umgesetzt werden muss. Ne? Okay. Und weil im Endeffekt, simpel gesagt, auch am Ende häufig der Shot-Count einfach den Preis bestimmt, weil wenn ich nur zwei Shots habe und die kosten 2000 Euro, dann sind das 4000 Euro, aber wenn das plötzlich 10 werden, ne, so, dann ist es ein Faktor, der lässt sich auch nicht so leicht im Budget einfach mal kompensieren. Ah ja. Und das ist eine Frage, wenn man vorher weiß, wie löse ich eine Szene auf, und ich stelle die Frage an Regie und Kameramann, wie oft haben wir denn VFX in dieser Szene? Ja. Dann muss ich wissen, wenn die sagen 5, das ist auch später ungefähr 5. Mhm. Manchmal weiß ich, naja, die sagen 5, aber es werden eher 7 oder 8. Mhm. Ne, so.
Oder sie unterschneiden den Shot, dass sie fragen, was ist denn überhaupt ein Shot? Für den Kameramann ist ein Shot immer, wenn er eine Kamera anschaltet und dann läuft es halt durch. Aber dass, wenn dann 5-mal unterschnitten wird, dass es dann 5 Shots sind, das steht dann meistens für die auf dem Papier, was sie gar nicht lesen wollen.
Und es ist eine ewige Diskussion, die es wirklich jedes Mal wieder gibt, warum ist es nochmal so teuer? Ja. Und so, warum ist das, und man sagt, naja, weil da sitzt jemand und arbeitet. Man darf nicht vergessen, in Visual Effects ist der größte Anteil der Kosten Personalkosten. Also Leute, die sitzen und die Arbeit machen. Ne? Die restlichen Kosten sind relativ klein. Und die Gewinnmargen sind nicht so beeindruckend, um ehrlich zu sein. Auch wenn die Budgets verhältnismäßig hoch erscheinen, sind alles keine Millionäre, kann man mal so sagen.
Vielleicht kann man da mal eine Zahl in den Raum werfen. Also allein wenn ich nur Compositing mache für einen Shot, keine Ahnung, bei Game of Thrones oder bei Marvel, dann habe ich nur für diese eine Aufgabe, um, sagen wir mal, zum Beispiel so ein Greenscreen rauszumachen, die Haare da sauber zu machen, da sitzt man gern mal 2 Wochen dran. Und das muss ja auch bezahlt werden. Ja. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie oft wird da in so einen Shot reingeschnitten und wie viele Shots hat so ein Spielfilm und wie oft muss da jedes Haar sauber gemacht werden, damit man eben nicht erkennt, dass da ein Greenscreen verwendet wurde. Und das kann man sich ja selber mal hochrechnen, wie lange man da gerne für die Leute bezahlen möchte.
Ja, das ist krass. Aber das ist auch vielleicht wahrscheinlich auch die Schwierigkeit dann für die Berechnung von den anderen, also von der Produktion, von der Regieseite vielleicht, weil man das ja nicht mehr so wirklich sieht, sondern es ist ja, wie du schon sagst, vielleicht nur eine Kette, die weg muss, die leider irgendwie am Set vergessen wurde und dann landet es bei euch und ihr müsst das jetzt irgendwie hinzufügen, dann kommst du mit irgendwie, das Budget wird so und so viel höher und darauf muss man jetzt irgendwie reagieren und denkt sich so, warum? Weil es ja eine Kette. Ja, und das ist, glaube ich, ganz gut, dass du nochmal die Zahl so nennst, ne? Dass man einfach nochmal so im Kopf hat, so was für ein Aufwand dahinter steckt einfach. Ne? Dass man Frame by Frame, darf man nicht vergessen, ne? Etwas halt reduziert werden muss.
Das geht ja noch weiter, das ist ja nicht nur, ich meine, Kai kennt das alles, der macht es ja selber sozusagen, ist ja als Supervisor, ne? Aber das, was man ja gerne macht, ist, dass man zum Beispiel das Originalbild nimmt und dann das bearbeitete Bild dagegen differenziert, sagt man, dass man quasi die Bilder so übereinander legt, dass alle Pixel, die unverändert sind, schwarz werden. Das kann man Photoshop selber ausprobieren mit dem Differenz-Layer da. Und alle Pixel, die angefasst wurden, wenn da ein Pixel nach rot verschoben wurde, dann wird das ein roter Pixel auf einmal in diesem Differenzbild. Und so sieht man ganz genau, wo irgendwelche Maskenränder sind, wo irgendwelches Rauschen vielleicht doppelt drin ist oder weggegangen ist. Und das macht man auch gerne nochmal in einzelnen Farbkanälen, ob der Rotkanal verändert wurde, ob der Grünkanal verändert wurde, der Blaukanal. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann kriegt man es halt zurück auf den Tisch und sagt man, das reicht halt nicht für die Qualitätskontrolle. Ja. Und das ist jetzt die Frage, ob das immer den Film jetzt sozusagen am Ende besser oder schlechter macht, wer das dann sieht, aber das ist natürlich der Anspruch, den wir dann in der Postproduktion haben auf so einem Projekt und das kostet dann eben auch Geld.
Ja. Du hattest ja gefragt, was ich sozusagen mache. Also ja, ich betreue auch am Set. Mhm. Das hängt ein bisschen auch immer von der Größe ab und der Zeit. Ja. Wenn ich Projekte mache, die 100.000, davon kann ich nicht leben. Ne? So, das heißt, das lastet mich nicht voll aus. Dann habe ich mehrere von diesen Projekten, okay, ne, die mehr oder weniger parallel laufen. Mhm. Ich habe auch ein Netzwerk an Leuten, die ich anrufen kann, um mal zu helfen, ja, ne, so gerade am Set. Aber Kleinzeit ist tatsächlich auch noch das Kennenlernen der Kreativen wichtig, ne? Also zum Beispiel ein Gefühl dafür zu bekommen, was die später wollen, ja, und auch ein Gefühl dazu bekommen, ob diese Einschätzungen realistisch sind, weil es kommt auch mal vor, dass man eben, weil man Head of Department ist, auch mal sagen muss, hört mal zu, Leute, wir haben hier ein Problem, ne? So, und das müsst ihr jetzt auch ernst nehmen, ja, ne? Ihr könnt jetzt nicht sagen, wir haben gerade keine Zeit. Das kommt auch vor, ne? So, weil natürlich hört niemand gerne von Probleme, ne? So, es gibt eben Lösungen. Meiner Meinung nach ist das Schlimmste, wenn man Probleme nicht anspricht. Ne? Es gibt für Probleme immer Lösungen, auch kreative. Also es das heißt nicht, dass Lösungen weniger sind später im Ergebnis, ja, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Ne? Und die Teamgröße ist sehr unterschiedlich. Also es gibt sogar Filme, wo im Endeffekt nur ein oder zwei Artist, also in Selbstorganisation, auch das Supervision mitmachen und das Betreuen auch gerade im Indie-Bereich. Ne? Das ist nicht ungewöhnlich. In dem Bereich, den ich betreue, das ist so deutsche Serien, hatte ich ja gesagt, geht es auch häufig darum, dass Termine eingehalten werden müssen. Das heißt, wir suchen die Firmen, die Vendoren, auch so aus, nach Erfahrung häufig, dass wir wissen, dass wir mit denen zum Beispiel keine Probleme haben. Also, dass sie die Menge an Arbeit in der Qualität, die wir wollen, auch liefern können, ja, in der Zeit, die wir besprechen,
ja,
für das Geld, was wir vereinbart haben. So, das hört sich so an wie, ja, ist doch klar. Aber jeder, der mal einen Handwerker beauftragt hat, weiß, es ist nicht immer so klar, mhm, dass man da genau auf einem Level ist und man ist auch nicht immer zufrieden mit der Arbeit, die dann abgeliefert wurde. Ne? So, und die Teams sind unterschiedlich. Wenn man mehr Zeit hat, kann man die Teams kleiner machen. Dafür sind die länger beschäftigt, was meistens zu besseren Ergebnissen und zu günstigeren Produktionen führt. Mhm. Weil man, also alle können sich mehr, ein bisschen mehr Zeit lassen. Wenn man ein sehr enges Korsett hat, Zeitkorsett, dann muss man anfangen zu parallelisieren. Da gibt es meistens Reibungsverluste, ne? So, und es kostet meistens auch mehr, weil dann zum Beispiel Firmen noch externe Leute dazuholen müssen, möglicherweise für höhere Preise. Das wird natürlich dann auch weitergegeben, weil Firmen müssen ja, also die wollen zumindest keine Verluste machen.
Ja.
Ne? So, und die sollen ja auch was verdienen, ne? Das ist, wir leben alle von unserem Job. Und die Teamgröße kann, ich meine, jeder, der mal irgendwie einen Marvel-Film gesehen hat oder einen Pixar-Animationsfilm gesehen hat, kennt ja die ewig langen Listen. Das geht dann wirklich in die Tausende. Also es kann in die Tausende gehen.
Ne? Wo auch verschiedene Vendor dabei sind, ne? Wo, ja, auch sind also manche, die extra für Wasseranimation, ne? Simulation, meine ich, zuständig sind.
Aber wenn man mal guckt, also hier, ich sag mal, die Medium-Size-Vendoren haben eine Teamgröße, 10, 20 Leute vielleicht. Mhm. Ne? So. Und dann ab 50 Leute, das ist schon groß. Ja. International ist es nicht groß. Mhm. Also es gibt internationale viele Firmen, die 1000 und mehr Leute haben, mehrfach an verschiedenen Standorten. Da arbeiten schon eine ganze Menge Leute, trotzdem ist es immer noch eine relativ kleine Industrie. Ne?
Mhm. Das ist spannend.
Und es gibt auch also Minifirmen mit zwei Leuten, ne, die auch arbeiten, die auch entweder zuarbeiten oder wo zum Beispiel Filmemacher hingehen und sagen, hey, wir haben einen längeren Zeitrahmen, wollt ihr das nicht alles machen, alles betreuen? Ne? So, das da hängt sehr davon ab, wie die Produktion aufgestellt ist.
Ja, also ich habe jetzt gerade abgespeichert, kleineres Team heißt wahrscheinlich, also wenn die Zeit da ist, kleineres Team, dadurch vielleicht etwas teurer?
Nee, nicht unbedingt. Also eigentlich eher günstiger,
okay,
weil Parallelisierung in der Regel, du brauchst mehr, du musst es ja auch, du musst die Arbeit verteilen,
ja,
du musst die Arbeit auch überall kontrollieren.
Mhm.
Also wenn man, je breiter man wird, umso schwieriger ist es, diese Arbeit gleichmäßig und effizient zu verteilen. Ja. Das heißt, mit einem kurzen, also mit einem sehr engen Zeitrahmen wird es in der Regel teurer, mhm, und häufig auch nicht so gut.
Ja, okay.
Wenn man ein kleineres Team hat, ist der Vorteil, sagen wir mal, irgendwas ist abgeschlossen, aber die wissen, dass da eigentlich noch, da könnte man noch mal ran und könnte es besser machen. Mhm. Das kommt immer mal wieder vor, weil es ist ein kreativer Bereich.
Ja.
Leute machen Shots auf und machen die einfach noch mal besser. Ne? So, das ist so ein sozusagen Berufsethos, so ein Geschenk. Ne? So, niemand soll wirklich umsonst arbeiten, aber natürlich möchte man schon, dass Leute auch wirklich mit Herzblut die Sache machen,
ja,
weil das macht einen Unterschied.
Ja.
Ne? So, und bei kleineren Teams, wenn die zusammen, die können besser in das Thema einsteigen, die verstehen das Thema besser, auch Techniken, also du musst, wenn du breit aufstellst, musst du die gleichen Techniken vielen Leuten erklären und nicht alle Leute verstehen die gleich gut.
Ja.
Wenn du ein kleines Team hast, dann können die in kurzer Zeit lernen, können in ihrem Team noch shiften, wer Sachen besonders gut kann.
Ja.
So. Mhm. Das heißt, in der Regel ist meine Erfahrung, kleine Teams sind günstiger und, mhm, besser.
Zu der Zeitfrage würde ich vielleicht auch noch ergänzen. Das Problem ist ja auch meistens, dass wir, wenn wir Visual Effects machen in der Postproduktion, ja noch nach dem Schnitt kommen meistens. Also da, wo unsere Arbeit so richtig losgeht. Mm. Und das heißt, da ist dann schon ganz klar, das muss bald erscheinen im Fernsehen oder im Kino. Und dann macht man halt so gut es geht, die Shots dann halt fertig. Aber wenn dann, da kommen auch Überraschungen natürlich dann auch auf, wo man merkt, dass irgendwas klappt nicht so, wie man es gedacht hat. Irgendwie es ist aufwendiger geworden als ursprünglich geplant. Und es muss aber trotzdem rechtzeitig fertig werden. In Amerika ist es ja noch viel krasser. Gutes Beispiel beim zweiten Pirates of the Caribbean. da haben die ja gedreht, ohne ein fertiges Drehbuch zu haben. Und die haben auch, da gibt's auch Artists, die haben da Zeit ihres Lebens rein verschwendet, Shots zu machen, die am Ende wieder rausgeschnitten wurden, weil es auch keinen fertigen Schnitt gab, als die Visual Effects schon gemacht werden mussten. Und am Ende, wenn man sich fragt, warum Teil 2 und 3 so komisch aufeinander folgen in der Story, das liegt genau daran, weil einfach das Release-Date schon definiert wurde, ehe dann man überhaupt ein fertiges Drehbuch hatte. Und wir sind im Visual Effects-Bereich die Letzten, die das dann irgendwie ausbügeln müssen. Mhm. Und wenn man dann sagt, die Effekte sehen nicht gut aus, dann tut es einem dann auch ein bisschen leid.
Weil du gerade von Effekte sehen nicht so gut aus, also ich mache mal jetzt eine heikle Frage, aber es gibt ja trotzdem vielleicht so einen Abfall von der Qualität von bei deutschen Produktionen im Vergleich zu Hollywood-Produktionen, liegt zum Teil an der Größe der Teams wahrscheinlich auch und beim Budget. Aber genau, wo macht ihr denn, wo ihr sagt, okay, das ist halt mit dem Geld möglich, aber trotzdem halt das Beste da rauszuholen. Also wisst ihr, was ich meine? Also es gibt ja schon Unterschiede trotzdem, was die Qualität angeht, aber ihr wollt ja trotzdem auch als Artists ja auch das Beste rausholen irgendwie. Habt aber die finanziellen Möglichkeiten gar nicht. Wo sagt ihr denn, naja, dann ist es, jetzt, wir machen das jetzt halt einfach so und passt schon oder, weil, keine Ahnung.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema. Erstmal sind nicht alle amerikanischen Produktionen also super. Es gibt auch in Amerika klar, jede Menge wirklichen Müll. Mhm. Ne? Vieles von denen kommt hier nie an, weil es für den lokalen Markt ist. Mhm. Ne? So ähnlich wie es hier Soaps für den lokalen Markt gibt. Ne? So, ich würde sagen, also in Deutschland und Europa sind wir schon relativ gut ausgestellt. So, wir haben viele Leute, die auch für internationale Produktionen arbeiten, auch Firmen, die praktisch international arbeiten. Und es gab eben Leute, weil die Industrie ist ja jetzt nicht mehr ganz jung, ne? So, die gibt es schon ein paar Jahre. Also Leute, die nach Amerika gegangen sind, dort an sehr großen Produktionen gearbeitet haben und wieder hierher gekommen sind. Ich erinnere mich, als ich Anfang der 2000 Jahre war hier in Berlin ein Studio, das nannte sich BFC, Berliner Film Company. Die haben so aus dem Nichts im Prinzip so eine Art Animationsstudio aufgebaut und dort haben sie eine große Serverfarm aufgebaut und auch was wir Pipelining nennen, das heißt ein Software-System, das die Software unterstützt, für die Leute schneller und einfacher zu arbeiten. Mhm. Ne? So, das wird programmiert. Das ist nicht Teil der Software, die man kauft, das programmiert man dann selber. Das kannte damals hier niemand. Ne? So, aber inzwischen ist dieses Know-how, das wird unterrichtet an Schulen. Ne? Das ist jetzt nicht, wir sind hier alles andere als ein Entwicklungsland, mhm. ne? So, sondern die Qualität, die hier gemacht wird, ist schon wirklich, wirklich gut. So, wo machen wir den Unterschied? Also, es gibt Firmen zum Beispiel, die spezialisieren sich auf Projekte, die mindestens 1 Million VFX-Budget haben. Mhm. Und zwar, weil sie auch intern eine andere Struktur an unterschiedlichen Management-Level vorhalten. Also die haben zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Koordinatoren, die den ganzen Tag nur rumlaufen zwischen den Artists und gucken, haben die Arbeit, sind die mit ihrer Arbeit gerade fertig, ja. Ne? So. Und das heißt, du hast einfach mehr Personal. Mhm. Und du kannst dieses Personal nicht so ohne weiteres auf- und abbauen. Das heißt, die brauchen eine bestimmte Art von Produktion, um ihre Strukturen überhaupt am Laufen zu halten. Die haben gar kein Interesse an der Produktion mit 100.000 Euro, weil deren Maschine hochzufahren für so wenig Geld, das ist komplett ineffizient. Mhm. Es gibt andere Firmen, sagen wir mal eine Größe zwischen 10 und 20 Leuten, die am liebsten eigentlich Projekte haben um 500.000, ne? Weil das für ihre Größe und für ihre Struktur das Beste ist. Das heißt, wenn ich anfange auszusuchen Vendoren, dann geht es auch um Qualität. Natürlich hatte ich ja gesagt, wir suchen Firmen auf, von denen wir wissen, also versuchen das zumindest, ne, dass die Qualität für das Geld liefern, was wir haben. Aber ich suche auch schon mal aus, okay, passt diese Firma überhaupt zu dem Budget, was ich habe? Mhm. Ne, so. Und das kommt auch vor, wenn man mal sozusagen links und rechts dran vorbei sucht, dass eine Firma sagt, hört mal zu, lieb, dass ihr gefragt habt, aber wir haben gar kein Interesse. Ne? Mhm. So habe ich auch schon mehr als einmal erlebt. Und natürlich gibt es auch Firmen, die sagen, ja, klar, wir können das. Und dann denkt man so, naja, ich habe euer Demo-Reel gesehen und eure Arbeiten und ne, so, ich beobachte euch schon länger. Ich habe hier ein Projekt und ich habe eine enge Deadline. Mhm. Ich möchte eigentlich keine Probleme und ich bin gerade nicht hundertprozentig überzeugt, dass ihr die richtigen Partner hier seid. Ja. Ne? Das ist dann mit in meinem Bereich, da berate ich dann auch meine Kunden. Mhm.
Wie oft kommt es, dass du neue Vendoren für ein Projekt suchst? Weil du hast ja dein Netzwerk aufgebaut und du kennst ja die Leute, mit denen du gerne zusammenarbeitest, kommt es eher daher, weil die alle voll ausgebucht sind oder auch weil du einfach sagst, ich probiere mal jetzt eine neue Gruppe aus, die gerade vielleicht tolle Sachen gemacht oder?
Also ich halte Kontakt also ich versuche auch dieses Netzwerk zu erweitern, wenn es geht. Ja. So, es gibt noch Firmen, auch Firmen, von denen ich dann immer mal wieder nichts gehört habe.
Ja.
Oder noch nicht mit denen zusammengearbeitet habe. Oder die ich über andere Produktionen gehört habe. Aber die Frage, wie wird das entschieden? Ich kriege tatsächlich sehr häufig schon Vorgaben von den Produktionsfirmen, weil die Produktionsfirmen meistens ja mehr als ein Projekt machen. Mhm. Und die suchen auch im Endeffekt Partner auf der anderen Seite für alle möglichen Dinge, zum Beispiel für die Post-Production, mit denen sie Deals machen können. Mhm. Und ja, das ist so, dass jemand sagt hier, ich habe keine Ahnung, 3 Serien, ne, mit jeweils irgendwie 6 oder 8 Episoden, die kommen in den nächsten 2 Jahren, ich gehe mit der Post zu dir, was kannst du mir für einen Preis machen?
Manchmal muss das Geld ja auch in einem bestimmten Bundesland ausgegeben werden. Ja, und da muss man auch wieder gucken, welche Firmen da sind, weil man Visual Effects natürlich auch leicht irgendwo in ein anderes Bundesland verfrachten kann, wo man jetzt nicht das Drehteam haben muss.
Ja. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist tatsächlich ein großer Aspekt. Ist im Moment sogar ein noch größerer Aspekt, weil ja, ich weiß nicht, ob wir da einsteigen wollen, aber die deutsche Filmförderung im Moment gerade in so einem Umbruch ist, würde ich das mal nennen, oder in einer Transitionsphase, also noch nicht ganz fertig ist und viele Filmschaffende nicht zufrieden sind mit dem Zustand, wie sie gerade ist, und um Deutschland rum praktisch alle Länder gerade gute Förderungsmodelle haben, und das zieht definitiv Produktion ins Ausland.
Ja.
So, und das sind auch Dinge, das ist dann aber nicht meine Entscheidung. Das kommt häufig von der Produktion, ne, aber hast du völlig recht, Andreas. Förderung ist ein Punkt. Und dann noch die Art der Produktion, also was wir machen. Also sagen wir mal, ich habe eine Produktion, wo ich weiß, ich brauche super viel Wassersimulation. Mhm. Dann suche ich Firmen oder ich frage sogar explizit an, auch beim Ballpark, hey, ihr müsst mir aber erstmal nachweisen, dass ihr es auch wirklich könnt. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja. Ne, so. Weil ich bin ja nie in den Firmen drin.
Ja.
Und solche Sachen sind häufig auch so, dass es dann in der Firma 1, 2 Spezialisten gibt. Mhm. Wenn die aber nicht mehr da sind und ich weiß das gar nicht, ne? So, weil ich gar nicht wusste, wer die Wassersimulation gemacht hat, da kann man schon mal vorsichtig sein. Ne? So, also es gibt so diese verschiedenen Aspekte auszuwählen, mit welchen Vendoren man arbeitet. Aber ich habe ja auch einen Kundenstamm. Der Kundenstamm hat erstmal, wenn die Zusammenarbeit mit Firmen gut war, dann meistens ein Interesse einfach, ne, so ein Never, ne?
So ein Change Your Running
System. Yes, genau, ganz genau, ne, so, das ist, und das ist auch keine schlechte Geschichte, weil häufig Produktionen sowieso einen gewissen Stressfaktor haben, ist Projektarbeit nach wie vor, ne, so, und meistens eigentlich jedes Projekt hat irgendwie seine Herausforderung, das ist so, und die versucht man zu minimieren, indem man irgendwie Player aussucht, mit denen man sich wohlfühlt.
Mhm. Geht ja auch um Vertrauen dabei.
Ja, das stimmt. Hier in der ganzen Filmbranche, ne? Also in der ganzen im Prozess eines Films, ne? Dass ja viel über dieses Vertrauen geht und da man mit diesem Vertrauen halt auch so ein bisschen auch mit auswählt, ne? Genau wie du schon vorher gesagt hast, wo du weißt, es wird mir nicht noch mehr Stress geben oder noch mehr Probleme geben, ist das eh schon alles sehr stressig. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Ich überlege gerade meine nächste Frage. Ich bin da gerade nämlich gesprungen. Ich hatte nämlich gerade eine und die ist dann wieder weg gewesen. Aber vielleicht springen wir einfach darüber, also wenn wir jetzt vielleicht auch in dieses, also erstmal vielleicht, genau, das heißt, am Set, da wollte ich jetzt, genau, das wollte ich vorher fragen, also am Set, also inwieweit greift ihr da ein? Also du hast gerade gesagt, ihr merkt Probleme, es können Probleme aufkommen, dann sprichst du da mit den Heads ab, dass da, hey, wir müssten mal hier vielleicht drauf achten, greift ihr auch von der bei der Umsetzung mit ein und sagt, oder kommt, oder es gibt ja auch diesen Begriff VFX Producer, es gibt VFX Supervisor. Ist es beim VFX Producer eher trotzdem in dem Produktionshaus oder ist es auch am Set irgendwie? Also lass mich da mal so ein
Ich glaube, da bist du fitter drin.
Also zu der ersten Frage, was mache ich am Set? Das eine ist, wir nennen das Metadaten aufnehmen, also dass man praktisch alle Daten noch aufnimmt, die wir später in der Post-Production brauchen, um die Effekte so umsetzen zu können, wie es geht. Zum Beispiel Lichtverhältnisse oder
HDR-Aufnahmen.
Genau, ne, HDRs, Lichtverhältnisse, Scans, also das iPad oder die iPhones mit den eingebauten Scannern und mit der Software, die wirklich toll geworden ist, ist für uns in Deutschland, wo unser Budget nicht so riesig, eine Riesenhilfe geworden. Ja. Ne? So, aber die jetzt an Produktion zum Beispiel, da soll sich jemand auflösen. Ja. So, Licht und die Scans sind wirklich super geworden. Ne? Ich bin ganz begeistert. Solche Sachen zum Beispiel. Ja. Aber auch wenn, also weil es kommt immer wieder vor, dass sich nicht an Absprachen gehalten wird, also Thema Planung. Und wenn man ja, wenn man eben denkt, okay, das könnte jetzt aber schlagartig deutlich teurer werden, ne, so, weil ihr macht es nicht so, wie wir es besprochen haben, dann ist es tatsächlich unser Job zu sagen, so, und das ist immer schwierig, weil der Drehdruck ist sehr hoch geworden in Serienproduktion. Das heißt, es gibt da nicht wirklich Raum für Diskussionen in dem Moment. Mhm. Und es ist ein Fingerspitzengefühl, weil man ist ja nur ein Rad, ne, in der ganzen Maschinerie. Das heißt, man muss schon den richtigen Moment, den richtigen Ton. Aber wenn die Kosten tatsächlich, sagen wir mal, um 10, 20, 50.000 Euro steigen, hab ja auch ich als Head of Department in dem Moment auch die Verantwortung. Mhm. Ne? So, und wenn dann jemand später sagt, naja, aber warum hast du denn nichts gesagt am Set? Ne, so, wenn ich nicht selber Supervision mache, dann, oder ich bin auch schon mal eingesprungen, ne, für Kollegen, die aus irgendwelchen Gründen nicht konnten. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo ich, es war nur ein Tag in der Produktion, und es war eigentlich abgesprochen, dass ein Greenscreen aufgebaut wurde, dann haben die den nicht aufgebaut und ich kannte aber auch niemanden so richtig. Ne? Da sind so viele Leute, die ganzen Namen, man weiß nicht genau, wie man sprechen soll, man kennt das Temperament noch nicht der Menschen. Dann habe ich meine Ansprechpartner angerufen und die so, nee, du musst schon jetzt drauf achten, ne, weil sonst, und dann habe ich gesagt, nee, sorry, ne, so, und dann haben die praktisch aus dem Office nochmal Druck gemacht und dann plötzlich wurde der Greenscreen aufgebaut, ne, so. Okay. Und das erlebe ich auch selber, wenn ich mal Leute habe, dass die mich, also ich sagte meistens, ich bin an dem Tag über WhatsApp erreichbar oder so, melde dich, wenn irgendwas ist. Ja. Und es kommt öfter vor, dass dann, häufig löst sich die Situation auch wieder, aber es gibt schon mal Momente, wo so ein bisschen Alarm passiert. Genau, was war der zweite Teil der Frage?
Du hast es, glaube ich, schon mit eingebaut. Aber
ich würde vielleicht direkt noch was ergänzen, weil ich hatte auch schon Produktionen, wo man dann die Supervision-Tage dann sparen wollte, den Supervisor am Set sparen wollte und es dann hieß, ja, da kommt dann der Aufnahmeleiter und sagt, ja, ich habe ja schon mal was mit dem Greenscreen gemacht, sag mir mal, worauf ich achten soll, okay, dann kann ich das ja machen. Mhm. Und da wird einem kalt und heiß, wenn man das hört. Und weil man hat ja auch eine Verantwortung und das ist dann auch, finde ich, auch eine Missachtung der Kompetenzen, die man da ja mitbringt.
Ja.
Und das, ich sag dem ja auch nicht, wir brauchen morgen keinen Aufnahmeleiter, ich habe auch schon mal bei einem Set gestanden.
Ja.
Und da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und gucken, wer da auch was leisten kann. Und weil wir haben ja am Ende die Verantwortung dafür, dass es dann am Ende gut wird. Und wenn man es dann vom Set weghält, weil man irgendwie den Tagessatz sparen möchte, dann schneidet man sich einfach ins eigene Fleisch.
Das ist tatsächlich wirklich auch ein Ding. Also dass ich sag mal, Departments drumherum mit gewissen Halbwissen das Gefühl haben, dass sie eigentlich quasi, ne, so auf Augenhöhe mit einem reden können, wo man sagt, naja, also ich will jetzt ja nicht übergriffig werden, aber ich mache ja auch nichts in deinem Department, ne, und mache auch keine Meinung dazu oder stell mich neben dich und sag, das kann ich eigentlich auch. Ne? Ja. So, das erlebe ich tatsächlich und ich weiß nicht, ob das, also öfter, Entschuldigung, ist jetzt nicht fertig gemacht, das erlebe ich öfter und ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber wir hatten ja hier im Vorgespräch so ein bisschen über Akzeptanz von VFX gesprochen, das ist definitiv ein Thema. Also das ist so, erlebe ich auch immer wieder. Bei größeren Produktionen wird das anders. Ich erlebe auch zum Beispiel, ich habe mit Engländern und Iren gedreht, dass die eine andere, also da ist Filme machen ein bisschen mehr Profession auch, ne? Also dass es professional geht, das, und da ist der Respekt ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob es ein typisch deutsches Problem ist, kann ich nicht wirklich sagen, weil ich da nicht wirklich die Erfahrung habe. Ich kann nur sagen, wie ich es wahrnehme. Ich erlebe das aber immer mal wieder. Okay. Ne? Das in so einem Bodyton, das kriegt man so mit Ellbogen, ach ja, ne, so schwierig ist das ja nicht. Ne? Ich habe auch schon mal und jetzt mit AI wird das noch viel schlimmer, dass man so, man kriegt so Handys vors Gesicht gehalten. Ne? So, und das kommt man auch wieder zum Thema Geld, warum ist das so teuer? Aber ja, wir machen da keinen Rip-Up, sondern wir versuchen unseren Job professionell zu machen. Und aber es gibt auch sehr angenehme Erfahrungen. Ja. Also ich habe das auch schon gehabt, was auch nicht oft vorkommt, aber dass Leute zum Beispiel wirklich hinterher mal sagen, hey, das war ein guter Tag hier mit dir. Ne? Mhm. So, das würde ich mir manchmal wünschen, dass ein bisschen mehr man auch mal auf die Schulter geklopft wird, wenn man versucht, hier alles richtig und gut zu machen. Ne?
Im Idealfall kann ja ein VFX-Supervisor am Set auch sagen, schau mal, wenn du das jetzt hier so drehst oder wenn wir das Element noch mitnehmen, schnell mal kurz mit einer Digitalkamera in die Ecke filmen, dann können wir die und die Shots so und so viel Euro billiger machen. Und also wenn man da die VFX-Leute auch als kreativen Teil eben respektiert und mit eben an Bord nimmt, dann kann es eben auch dadurch auch wieder billiger werden, als man es eigentlich dachte.
Ist so ein bisschen meine zweite Frage vorher gewesen, nämlich mit der kreativen, also eure kreative Zugabe am Set, ob das auch vorkommt, dass ihr sowas machen könnt.
Ja absolut. Okay. Ja. Also überhaupt, wenn gedreht wird, wenn VFX aufnehmen, dann bin ich direkt bei Regie, bei Kamera im Technikzelt, ne? Ja. So, und sage auch, also ich werde auch gefragt häufig, ne, ob das für mich in Ordnung ist, ne, oder gehe auch auf Performance ein oder sowas. Ja. Ne? Sagen wir zum Beispiel, jemand wird erschossen. Mhm. Also wir machen das blutdigital, wissen wir.
Zum Beispiel der VfX-Supervisor.
Ja.
Jetzt gehst du bitte mal dahin.
Und ich sehe aber zum Beispiel, dass die Performance, weil das ist natürlich auch in etwas, das kommt gar nicht so häufig vor, manchmal. Und ich sehe aber, die Performance ist nicht gut. Und ich weiß, ey, wenn ich jetzt nicht was sage, wir machen zwar das Blut rein, aber der Shot wird nicht gut aussehen, weil die Performance stimmt nicht, dann muss ich was sagen. Ja. Ne? So. Und das ist eigentlich normal. Ne? So, und das ist der Moment, wo ich dann auch direkt daneben. Das funktioniert eigentlich immer gut. Mhm. Das ist auch ein Teil der Vorproduktion, dass man eine Beziehung aufbaut zu Regie und Kamera. Ja. Ich arbeite sehr häufig mit Kamera zusammen, eng. Mhm. Ne? So hängt immer ein bisschen von der Produktion ab. Manchmal ist es auch mit beiden, aber weil es ja eben mit der Bildgestaltung zu tun hat. Ne? So. Mhm. Und weil viele VfXen teurer werden, wenn man die Kamera bewegt. Ne? So, das ist immer auch eine Frage vom Stilmittel und da muss man auch am Set häufig ein bisschen moderieren, nenne ich das mal, weil natürlich will ich nicht sozusagen in irgendeiner Form negativen Einfluss auf den Film oder aufs Bild haben, aber ich muss was sagen, wenn die Kosten möglicherweise explodieren. Ne?
Oder auch einfach das Wissen, dass man zum Beispiel eine Handkamera gut nachträglich noch umsetzen kann, wenn man zum Beispiel die Tracking-Daten von der Kamera übernimmt. Ich meine, dass man jetzt zum Beispiel dann sagt, okay, man macht die Effekte drauf und danach macht man halt diese Handkamera-Ästhetik noch drüber, ist ja vielleicht nochmal nachträglich möglich. Da ist natürlich der Blick von jemandem wichtig, der dann da sagt, ja, diesen Shot könnten wir vielleicht einfach statisch machen. Das würde uns ganz schön viel Zeit sparen. Finde ich ja wichtigen Gedanken auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar schnelle Fragen. Also bevor wir aber dahin kommen, wäre nochmal die Frage, jetzt haben wir den Dreh so ein bisschen, sind wir ein bisschen eingegangen, wenn wir jetzt in die Post gehen. Wie viel Zeit, also ihr habt ja am Anfang schon eingeplant, wie viel Zeit ihr braucht für die Post wahrscheinlich, ungefähr. Dann kommt der Dreh, wird vielleicht alles ein bisschen anders, aber grundsätzlich gesehen habt ihr einen Rahmen, den ihr abgenommen habt mit der Produktion, dementsprechend kann man den wahrscheinlich auch nicht extrem sprengen. Was für eine Deadline oder was für eine Zeit braucht, kann man, oder wie schätzt ihr ab, wie viel Zeit ihr braucht denn am Ende für eben diesen einen Film? Vielleicht schwer jetzt die Frage, weil es kommt natürlich von Projekt zu Projekt, das ist unterschiedlich.
Ich kann versuchen, das zu beantworten.
Ja? Okay.
Also es gibt häufig einen Postproduktionsplan und der ist durch einmal durch die Drehzeit praktisch, ne? Das ist der eine Teil und Dreh ist ja auch häufig nicht willkürlich, sondern sagen wir mal, du drehst irgendwo, wo du grün brauchst, ne? Das heißt, dann kannst du nicht im Winter nicht, ne? Das heißt, es gibt bestimmte Zeiten, wo gedreht werden, dann häufig werden diese Produktionen ja für bestimmte Sendetermine gemacht, das heißt, es gibt am Ende der Postproduktion auch Delivery Zeitpunkte und da ist häufig praktisch der Postproduktionsplan drin. Ne? So, der wird meistens schon im Vorfeld besprochen und ich muss auch mit den Vendoren zum Beispiel besprechen, habt ihr die Kapazitäten, könnt ihr das machen? Ich bespreche auch weil die machen Breakdown, machen Ballparks, ich bespreche mit denen, was sie denken, wie viel Aufwand das braucht, also wie viel Artists die brauchen. Ich mische mich natürlich nicht wirklich in deren Interne ein, aber will von denen wissen, wenn wir sagen, wir brauchen da 3 Monate für, kriegt ihr das dann auch hin oder kriegt ihr das nicht hin? Wir haben ja kurz gesagt, kleinere Teams, längerer Zeitraum, ist gut, aber das geht eben häufig gar nicht. Ne?
So, und dann dauert der Schnitt einen Monat länger und das kriegt es doch immer noch hin, oder?
Ja, genau. Also das wollte ich gerade sagen. Also ich habe jetzt 2 Produktionen, wo wir eigentlich schon wir fangen vor Picture Lock an. Das ist immer ein Risiko, da sind eigentlich immer Verluste mit drin, ne? So, weil doch noch geschnitten wird. Ne? So solche Sachen, wenn zum Beispiel eine Redaktion Schnitt nicht abnimmt, aber das Delivery-Datum ist immer noch fix, ne? So, dann schieben sich plötzlich Zeiträume zusammen. Das ist immer, also es ist praktisch bei jeder Produktion gibt es da so Management-Herausforderungen.
Habt ihr denn ein Beispiel für ein Projekt, wo ihr extreme Herausforderungen meistern musstet? Bestimmt immer, aber jetzt vielleicht ein spezifisches Projekt, wo man davon was erzählen kann. Einfach mal zu gucken, wie ihr das gelöst habt, das Thema, und was da die Schwierigkeit war in eurer Arbeit, in der Zusammenarbeit vielleicht auch mit der Produktion. Fällt euch da was ein?
Das ist eine sehr allgemeine Frage.
Also ich glaube nicht, dass ich jetzt so richtig wirklich Namen nennen sollte, obwohl ich das könnte. aber um ehrlich zu sein, wenn das alles zu eng wird, in der Regel, und jetzt kommen wir zu der Eingangsfrage, was macht gute Visual Effects aus? Meistens sieht man das irgendwann, weil wenn man fertig werden muss, wenn einfach nicht genug Zeit da ist, ne, so oder nicht, also nicht genug Geld oder wie auch immer, aber irgendwann zeigt sich das eben doch. Ne? Ja. Das ist das auch, was ich meinte, wo ich eben vorsichtig bin, über die Arbeit von Kollegen zu sprechen, weil ich weiß nicht, unter welchen Umständen sie diese Arbeit gemacht haben. Mhm. Niemand, also ich glaube wirklich niemand im Filmbereich, also das gilt für alle Gewerke, macht freiwillig schlechte Arbeit, sondern alle versuchen, deswegen sind wir in Film. Ne? Mhm. Alle Gewerke sind deswegen in Film, weil sie haben da irgendwie Bock drauf. Ne? So, und versuchst über dein Bestes zu machen, aber es gibt eben diese Restriktionen. Ne? So, und man kann sagen, Geld oder Zeit, genau genommen ist es irgendwie das Gleiche, aber es ist selten, also es, ich habe auch das Gefühl, es wird immer seltener. Ja. Dass man so richtig eigentlich den Rahmen bekommt. Weil wir sagen zwar, entscheidet euch, also entweder mehr Geld oder mehr Zeit, aber dann wird so gesagt, nee, es gibt nicht mehr Geld und es gibt auch nicht mehr Zeit und ihr müsst es trotzdem schaffen. Ne? So. Und doch, das gibt es. Ne? Und das ist nicht schön. Und ich weiß schon auch, ich sehe Projekte, die ich betreut habe und denke, naja, das, und das fällt mir natürlich jedes Mal sofort ins Auge. Ja. Das, damit bin ich nicht zufrieden. Ne? Das hätten wir eigentlich besser hinkriegen können, aber es ging eben nicht besser.
Woran hängt es an der Zeit? Das verstehe ich nicht ganz. Also wo da das Problem ist, wenn, also wenn es heißt, entweder mehr Geld oder mehr Zeit, dann würde ich jetzt nicht verstehen,
warum. Es gibt ja dieses Dreieck zwischen Qualität, Zeit und was war das dritte? Geld. Mhm. Und du kannst, also es kann immer, du willst es billig, gut und schnell haben. Und du kannst meistens aus diesem Dreieck nur zwei bedienen und nicht alle drei.
Aber ich meine, aber Schnelligkeit könnte ich ja theoretisch, wenn wir, wie du schon, du hast eingangs damit, bist du damit gestartet mit, wir wollen ja eigentlich gute Projekte, gute Produkte am Ende liefern an die Zuschauenden. Das heißt, da wäre dann der Grund zu sagen, gut, wenn du sagst, Zeit heißt jetzt nicht unbedingt Geld, weil das ist meistens ja auch hängt zusammen und deswegen ist dann die Zeit automatisch auch weniger. Wenn das nicht das Problem wäre, dann würde ich ja sagen, dann nimm die Zeit und mach ein gutes Projekt.
Aber
wenn also, ich das früh genug geplant habe natürlich. Ne,
ja, ja genau. Ist, genau. Aber wenn ich zum Beispiel beim Sommer drehen möchte und ich möchte den Film für Weihnachten raushaben, dann muss ich den praktisch Ende November mastern. Mhm. Ne? So, der muss dann geliefert werden. Das heißt, ich kann nur die Zeit zwischen, sagen wir mal, August bis vielleicht Oktober, das hängt auch immer noch davon, ne? Wenn da die DCPs gemacht werden oder so. Und dann plötzlich sind da nur zwei Monate, wo du eigentlich drei Monate bräuchtest.
Okay.
Ne? So, und einige Sachen zum Beispiel, sagen wir mal, Assetbau, wenn wir wissen, jetzt sind wir wieder bei Planung, es gibt Sachen, die können wir schon früher anfangen, aber nur, wenn wir sicher sind, dass wir auch sie so brauchen. Ne? Ja. Weil das ist jetzt wieder bei uns mit den engen Budgets. Ne? Andreas hatte das Beispiel genannt mit Pirates of the Caribbean. Ne? Das ist ja nicht ungewöhnlich für amerikanische Serien, dass dort Shots gemacht werden für Hunderttausende, die dann einfach gestrichen werden. Ne? So, die haben eine, also bei dieser Art von also hochpreisigen Produktion ist die Art zu arbeiten komplett anders. Das ist aber nicht so, wie ich arbeite. Ne? So, aber der Grund ist meistens Sendetermine. Und warum lassen sie sich darauf ein? Weil sonst müssen sie nächstes Jahr. Das heißt aber, das ganze Geld wurde ja ausgegeben. Das heißt, ne, das ist, dass die Produktionsfirmen wollen im Endeffekt so schnell wie möglich das Geld, was sie ausgegeben haben. Die haben nicht gern die Filme rumliegen. Die werden denn nicht besser. und manchmal, also ich habe jetzt zum Beispiel betreut Sissi, 4 Staffeln für RTL. Ja. Das lief ganz gut. Ne, so, und da gab es eben gewissen Druck, jedes Jahr zu Weihnachten eine neue Staffel zu haben. Mhm. Und dadurch, dass es RTL und RTL Plus gibt, RTL Plus ist privat, Streaming, da wollten sie immer vorher schon, also doppelte, das hat dann nochmal im Zeitplan 2 Wochen, es hört sich nicht viel an im Jahr, aber wenn man nur 3 Monate hat und man nimmt von 3 Monaten 2 Wochen weg, dann ist es plötzlich doch etwas, was man spürt.
Mhm. Stimmt, ja. Ich habe noch eine Frage zum Thema KI, weil du es gerade angesprochen hast. Ob ihr das Gefühl habt, das würde eure Arbeit erleichtern? Wie stand heute, 2025, muss ich dazu sagen, weil KI verändert sich ja fleißig. Oder
da musst du eigentlich noch den Monat dazu nehmen bei KI.
Das stimmt.
Das ist wohl wahr.
Wie weit hat es Einfluss schon auf eure Arbeit? Hat es schon Einfluss auf eure Arbeit? Und inwieweit macht es vielleicht sogar schwerer? Du hattest gerade schon was ein bisschen angedeutet, was es schwerer macht.
Also ich steig da mal ein. Ja. Ich habe jetzt gerade ein Projekt gemacht, so als meinen kleinen Testballon. Es war ein Musikvideo für eine Sängerin namens Josie Knox. Und da habe ich war genau die Frage, so was können wir da mit KI machen? Wie kann ich mit KI vielleicht auch Sachen erzählen, wo ich eben ganz anders arbeite, als wenn ich jetzt für irgendwelche amerikanischen Großproduktionen arbeite? Sondern eben wirklich mehr so aus der Hand selber geschossen, mit Greenscreen im Wohnzimmer und dann gucken, was man noch draus bauen kann am Ende. Und auch so ein bisschen so ein Blindflug, und nicht Blindflug, aber so ein bisschen, vorher zwar schon, habe ich ein paar Tests gemacht mit verschiedenen KIs, mehr Sachen angeguckt, diversen YouTubern gefolgt natürlich auch, geguckt, was die so ausprobiert haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie es funktionieren könnte. Ich weiß nicht, ob es am Ende so funktioniert, wie ich es geplant habe, aber ich hatte die komplette Gewalt darüber. Ich habe die Kamera geführt, ich habe inszeniert, ich habe den Schnitt gemacht, ich habe die KI-Prompts eingegeben, ich habe die Shots im Compositing selber gemacht und wusste eben auch immer, wo ich mit anderen Lösungen drumherum auch Sachen ausgleichen kann. Also da stand eben kein Regisseur, der sagt, der Shot geht aber von da bis da und du musst jetzt hier den perfekten Pixel ablegen. Und dadurch hatte ich dann gesagt, okay, dann probiere ich einfach mal, wo ich hinkomme und wo ich lande. Und habe dann eben auch viel gelernt, was mit welcher KI besser oder schlechter geht. Und habe auch für mich einen Workflow gefunden, wie ich verschiedene KIs kombinieren kann, so Shots mir Hintergründe zurechtbauen kann und auch so ein bisschen lernen können für mich, wie schnell ich bin mit was. Und habe am Ende was gemacht, was wahrscheinlich als Musikvideo mit klassischen Methoden, also ich hätte es alleine gar nicht machen können, weil es gibt einen animierten Minotaurus da drin, der eine Fabrikhalle einrennt. Also das wäre unbezahlbar gewesen. Und so ist es eben machbar gemacht. Mit diesem Indie-Blick eben auf diese zu produzieren, mit den KI-Tools konnte ich halt was machen, was sonst mit dem normalen Musikvideobudget nicht zu bezahlen gewesen wäre. Und so habe ich das innerhalb von einem Monat im Grunde hingekriegt. Und natürlich mit Abstrichen. Ne? Man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt da jedes Haar, manchmal war auch der Greenscreen im Wohnzimmer nicht groß genug, dann hast du die Haare da irgendwie vor der Wohnzimmerwand, vor dem Bücherregal. Und wenn man das dann sozusagen pixelperfekt machen will für einen Marvel-Film, dann wären das unbezahlbare Auftragsarbeiten. Und so konnte ich aber durch dieses Quick-and-Dirty-mäßige Herangehensweise und zu gucken, wie kann ich was irgendwie auch improvisieren oder Sachen im Schnitt lösen oder auch mit den KI-Prompts, die da rausgekommen aus den Shots, die aus dem KI-Prompting rausgekommen sind, auch kreativ umgehen. Weil das ist so quasi cameraless Shooting, kann man sagen. Dass man weiß halt nicht immer, was die KI draus macht. Und wenn man dann aber rangeht und sagt, okay, hier ist irgendwie ein Snippet in diesem KI-Video oder diesem 5 Sekunden, wo ich sage, die 3 Sekunden sind doch irgendwie ganz cool, wenn ich das und das noch mit Compositing dran verändere und so weiter, dann kann man auf einmal dann Sachen machen, die eben wirklich, wie eben gesagt, schon unbezahlbar gewesen wären auf anderen Wegen. Und deswegen glaube ich, es sind halt wirklich andere Tools, die ganz andere Möglichkeiten haben, aber auch ganz andere Probleme haben. Und man kann halt damit nicht so arbeiten wie mit den anderen alten Workflows. Und da jetzt die Vorteile von beiden Workflows zusammenzubringen, das ist eigentlich so die Herausforderung. Und auch da quasi im Team miteinander zu reden, wie man da effektiv arbeiten kann. Ja. Das ist für alle Beteiligten gerade eine große Herausforderung, weil man halt nicht, ich sag mal so, die KI ist ein sehr kompetenter Kollege, aber sehr unzuverlässig. Und damit muss man halt irgendwie umgehen.
Aber andersrum, das heißt manchmal, also das Glück ist schon mal ein Positivbeispiel, glaube ich, ne? Also wie man damit umgeht, das ist schon mal gut, weil ich glaube, was du gerade ansprichst auch, dass man die Workflows jetzt so ein bisschen entwickeln muss, wie man halt die einbindet in bestehende Workflows, ne? Also dass man halt irgendwie mit der KI einen Minotaurus macht zum Beispiel, aber dann gleichzeitig den vielleicht in irgendeinen Hintergrund mit echten Menschen einbaut, der gedreht wurde und da dann halt irgendwie am Ende an ein Ziel kommt, wo man auch das zeitlich abschätzen kann in dem professionellen Kontext, das sehe ich auch so ein bisschen als jetzt gerade Aufgabe, die wir gerade haben. Andersrum habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, dass man dadurch auch vielleicht die Arbeit vom VfXler so ein bisschen unterschätzt, weil man denkt, naja, man kann doch mit KI gucken, mal, was man alles machen kann. Oder? Also ist es ein Thema?
Ja, was ja auch Kai vorhin schon gesagt hat, Leute zeigen einem irgendwas auf dem Handy und sagen, hier, das ist doch da schon mal gemacht worden. Und das hat er gesagt, das hat er irgendwie in einer Stunde gemacht. Und aber wenn du ein spezifisches Ergebnis haben willst, du willst ja ein bestimmtes Storytelling haben, du hast Vorstellungen, wo die Kamera stehen soll, was das Framing sein soll. Du hast mehrere Figuren im Bild, die unterschiedliche Dinge tun und das halt dann auch so machen sollen, wie das der Regisseur zum Beispiel haben möchte oder die Regisseurin. Und gerade diese Verlässlichkeit, die gibt einem KI halt meistens nicht. Das ist immer ein bisschen Gamble, was da am Ende rauskommt. Das ist wie auch so eine Slot-Machine, wo du halt natürlich immer wieder prompten kannst und irgendwann kommt halt was bei raus. Mal mehr, mal weniger das, was du haben wolltest. Und wenn du dann sagst, ist schon ganz gut, zu 80% ist der Shot da, wo du es haben willst, jetzt ändere bitte mal noch das und das im Hintergrund oder im Vordergrund, dann fängst du den von vorne an, dann machst du ein neues Prompt und dann ist wieder alles andere komplett anders. Und da ist man dann wiederum gefragt, als VFX-Artist, zu sagen, okay, der ist zu 80% da, der Shot, den wir da aus der KI rausgekriegt haben. Wie kann ich das jetzt als Element nehmen und zum Beispiel mit Compositing noch so verändern, dass die letzten 20% dann eben auch noch erfüllt werden?
Ja, verstehe.
Ja, ich habe, das ist auf jeden Fall so ein omnipräsentes Thema. Ne? Das ist so, ich denke auch, das ist gekommen, um zu bleiben.
Ja.
Tatsächlich kann man, glaube ich, inzwischen sagen, dass wie vor 2 Jahren habe ich am Set auch Diskussionen gehabt darüber, wann praktisch KI jetzt sozusagen die Weltherrschaft übernimmt. Mhm. Ne? So, es gab auch jede Menge Podcasts darüber. hat sie bis jetzt noch nicht. Und wer damit gearbeitet hat, der traut es ihr, glaube ich, auch noch nicht zu. Ja. Das heißt, da wird eigentlich eher so mit Meinungsmache, ne? So Clickbait könnte man auch sagen. Also ich verfolge das natürlich auch. Und es gibt wirklich viel Entwicklung. Es gibt auch immer neue Entwicklungen. Mhm. Aber man merkt auch, dass es so eine Schwemme ist an Dingen, ja, ne? die kommen. Man darf nicht vergessen, jedes Mal, wenn irgendein Modell sagt, ich bin jetzt hier besonders gut, dass es natürlich auch Leute anzieht, die das dann abonnieren und ausprobieren. Mhm. Also damit wird Geld verdient. Ne? So, im Moment ist es alles sehr kurzlebig. Ja. Es gibt ein paar Fakten, die im Moment noch, die man so sagen kann. Das eine ist eben nach wie vor bei vielen Tools die nicht kreative Steuerbarkeit, ne? Also oder dass man das nicht reproduzieren kann, ne? dass man nicht gezielt auf bestimmte Ergebnisse hinarbeiten kann und die besser machen kann, was im Moment ein Großteil unserer Arbeit ist. Ne?
Mhm. So. Was ja auch schon der Grund, warum viele VFX-Firmen sich geweigert haben, Game Engines in ihre Pipeline zu übernehmen.
Ah, okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Aber ja,
weil es reproduzierbar ist.
Genau, weil in dem Moment, wo du die Engine anspeist, renderst du was raus. Und aber allein zum Beispiel, wenn du eine Partikelsimulation hast, die in der Luft die Luftpartikel simulieren, dann ist es beim nächsten Mal rendern, sind die Partikel woanders. Und wenn dann der Kunde sagt, das gefällt mir alles wunderbar, aber das und das will ich anders haben, dann kannst du halt nicht diese Pixelperfektion versprechen, die du halt aus den klassischen Render-Engines rauskriegst.
Okay. Aber für diese Screens, diese Soundstages, haben die ja diese Unreal Engine benutzt.
Ja, zum Beispiel. Aber da hast du ja eben auch den Fall. Dann ist es halt reingebacken in den Shot. Und das ist ja der Grund, warum viele auch wieder weggegangen sind von Virtual Production, weil sie gemerkt haben, oh, es ist eben nicht so steuerbar, wie ich dachte. Ja, dann auf einmal kommen dann die VFX-Artists wieder ran, die dann die Charaktere doch wieder freistellen müssen, um Sachen wieder umzuretuschieren, weil es eben das, was man am Set genommen hat, auf einmal dem Regisseur oder der Produktion dann am Ende doch nicht mehr reicht.
Es ist, glaube ich, tatsächlich eine schöne Parallele. Also wenn man von Deadwall spricht, ne? Tun wir gerade, oder?
Ja.
Wollte nochmal nachfragen. Und das wurde ja auch gepriesen, als sozusagen eine möglicherweise sogar günstigere Art zu produzieren. Mhm. Aber wenn man mal guckt, so ähnlich wie mit Stereofilm, also so richtig fett am Markt ist das nicht. Ne? Und es gibt wenig Produktionen, die da hingehen. Für Autoszenen, Fahrszenen, ne? Aber das ist so eine Nischenanwendung. Ja. Ne? So, das hat nicht jeder Film. Es hat auch Vorteil, wenn man eben ein Ausstattungsdepartment hat und sagen kann, oder wenn du das da hast und du musst dann immer mit den Leuten, den Computerleuten reden, was die am Anfang cool fanden, die sehen nicht den Nachteil, die sehen nicht, dass sie plötzlich alle Departments abdecken müssen. Mm. Und zwar voll, ne, in der gleichen Qualität. Ja. Das ist nicht so einfach. Also das sieht zwar am Anfang so aus, aber wenn man da reingeht und damit produziert, merkt man, jede Menge Nachteile, dann gibt es immer noch die Pixelauflösung. Also nach wie vor wird dir immer gesagt, ja, du darfst aber bitte nicht auf den Hintergrund fokussieren. Ne? Mm. So Moiré-Effekte, alle möglichen Probleme, die es da gibt. Ja. Die Walls sind auch nicht billig. Mhm. Ich hatte kurz erzählt, dass ich für die BBC Virtual Studios gemacht habe. Das war mit Silicon Graphics. Damals hat so ein Rechner 1,5 Millionen gekostet. Mhm. Ne? So die Software nochmal. Mhm. Und ich bin damals da rausgegangen, weil das sich einfach nicht durchgesetzt hat. Also ja, man hätte damit geile Sachen machen können, aber weder gab es in den Sendern Leute, die das wirklich wollten. Ja. Und im Endeffekt war das eine Technik, die super teuer war, wo ich habe jede Menge Testinstallationen aufgebaut in überall in Europa. Aber die haben dann nie weitergemacht. Wofür es verwendet wird, ist für die Nachrichten nach wie vor. Ne? Das ist so, das kann man auch mit einem Greenscreen machen. Dafür braucht man nicht wirklich einen Computer, der irgendwie 3 Millionen kostet. Mhm. Und das ist so eine Entwicklung mit der Technik. Um nochmal auf die KI-Frage zu kommen, bis jetzt kann KI noch nicht die Farbtiefen generieren in Bit-Tiefe, die wir wirklich in professionellen Workflows brauchen. Ja. Ausnahme sind natürlich Tools wie Kattery oder so in Nuke, die dafür gebaut sind. ComfyUI arbeitet an dem Problem, soweit ich weiß, aber richtig gelöst haben sie es nicht. Und wir haben das Problem, dass diese ganzen Modelle im Endeffekt auf sRGB-Bildern trainiert wurden. Das heißt, die sind gepregraded. Das heißt, selbst wenn wir die Farbtiefe erhöhen können, das ist nicht neutrales Material. Ja. Also das ist nochmal für professionelle Filmbearbeitung ein neues Problem, wo man relativ schnell merkt, trotzdem werde ich in jeder Produktion dieses Jahr angesprochen, können wir nicht was mit KI machen. Das ist häufig von Producern, weil sie eben Morgenluft wittern, dass es günstiger wird. Und ich persönlich glaube tatsächlich, das ist jetzt im Moment meine Meinung und das ist natürlich wirklich schwierig, das zu sagen, aber dass sich der Markt ein bisschen spalten wird. Es wird im Endeffekt einen Markt geben und Tools, also wie Andreas sagte, die also erstaunliche Dinge generieren für kleines Geld, wenn man das nimmt, was man bekommt.
Ja.
Dann wird es auch sicher mehr Werkzeuge geben im professionellen Bereich. Wenn die Farbtiefe mal gelöst wird, also Netflix hat jetzt ja gerade angekündigt, dass sie ein Projekt gemacht haben mit AI oder mehr AI. Mhm. Ne? So, das heißt, es gibt langsam ein Interesse an so größeren Playern, sich da und die werden diesen Druck erhöhen. Was man möglicherweise feststellt, ist, dass die Tools trotzdem nicht die Leistung dann entwickeln, die alle von ihnen erwarten.
Ja.
Ne? Weil es ist ja eine Sache, da zu sitzen und davon zu träumen, dass was Geiles rauskommt. Und eine andere Sache ist, gerade was Andreas sagt, und jeder, der mal mit KI gearbeitet hat, egal ob mit Word, also mit Worten, ne? Also mit ChatGPT oder mit Stable Diffusion oder so, weiß, ja, ich kann in Sekunden beeindruckende Bilder machen, aber sobald ich versuche, eigentlich gezielt kreativ in eine bestimmte Richtung zu gehen, auch mit ChatGPT merkst du, verdammt, ich drehe mich hier im Kreis und irgendwann bin ich schneller, wenn ich selber mache. Ja. Ne? So, ich programmiere zum Beispiel auch viel mit ChatGPT. Hatte jetzt gerade so ein Problem, wo ich 2 Stunden versucht habe, dem System zu sagen, bitte finde das Problem. Mhm. Und es war so frustrierend, dass ich es irgendwann dann selber gesucht habe und dann sagte, okay, da hast du nicht mal geguckt, ne, wo das Problem eigentlich war. Ich mache aber so Prototyping, also zum Beispiel UIs, mache ich mit Vibe-Coding, wie man das so schön nennt. Ne? So, und möchte das auch nicht mehr missen.
Ja.
Ne, so,
für mich mal, was ist Vibe-Coding?
Naja, dass du im Prinzip dem ChatGPT erklärst, was du möchtest. Ne? Also du kannst du mit Bildern, mit Text, du sagst, ich hätte gern ein System, das das und das macht und dann und sag, jetzt mach mir bitte mal eine Software. Ne? Mach mal. Aber ich bin auch nicht mal besonders guter Programmierer, aber trotzdem merke ich sofort, dass das System an seine Grenzen kommt. Und wenn ich dann lese, es werden keine Programmierer mehr gebraucht, dann denke ich, das ist wie bei unserem Bereich, das, da das träumt man von. Ne? Aber es könnte natürlich trotzdem passieren, dass plötzlich ein Modell kommt, das weil also das im Prinzip diese ganzen Ansprüche erfüllt.
Ja.
Das ist nicht ausgeschlossen. Im Moment hat es sich aber gezeigt, dass es nicht so dicht vor der Tür steht, wie wir dachten. So, das heißt, ich glaube nicht, dass man Panik haben muss, aber es hat das Potenzial, doch massiv nochmal unsere Arbeitswelt zu verändern, weil zum Beispiel Rotoscoping. Wir haben jetzt noch nicht so viel gesprochen über Indien oder so, aber in Indien gibt es zum Beispiel große Firmen, teilweise, ich glaube, bis zu 5.000 oder 10.000 Leuten, die spezialisiert waren da drauf. Dieses hat sich auch gerade im Wandel dort, aber die haben praktisch nichts anderes gemacht als Rotoscoping.
Also so Figuren ausmaskieren aus dem
Hintergrund. Ja, genau. Ne? Also Masken malen sozusagen, weil die das zu einem Preis angeboten haben, der hier, ne, wenn ich mit Andreas gearbeitet habe, dann möchte ich zum Beispiel nicht, dass er irgendwie die ganzen Tag Rotoscoping, sondern er soll in Anführungszeichen andere, kreativere Aufgaben machen und so. Und wenn solche Aufgaben möglicherweise doch maschinell im Prinzip besser werden. Bis jetzt ist es nicht der Fall. Es gibt mehrere Tools, die das versucht haben und bis jetzt hat noch kein Tool wirklich richtig zufriedenstellende Ergebnisse gemacht. Aber es gibt Tools, die zum Beispiel für Privis gut sind, weil die auf Knopfdruck eine Maske generieren, die zwar nicht perfekt ist, aber für Privis reicht, wo man früher eben doch irgendwie einen halben Tag gesetzt hätte. Und da sieht man schon, doch, es gibt Tools, die auch jetzt im Endeffekt einen halben Tag Arbeit auf wenige Minuten reduzieren. Und ich glaube, da wird mehr von kommen und es könnte passieren, dass es einen Shift gibt. Also dass möglicherweise die Menge an Menschen, die gebraucht werden für Visual Effects oder CG, sich reduziert.
Man kann vielleicht auch noch hinzufügen zu dieser Frage mit dem Farbraum, dass natürlich auch wir im Compositing auch vorher schon gearbeitet haben mit Material, was nicht immer logarithmisch war und den vollen Farbumfang hatte. Wie oft hat man irgendwelche Fotos von irgendwelchen Himmeln genommen und die reingearbeitet oder Stock-Footage genommen und das dann eben quasi in den Film-Color-Space konvertiert, damit man es irgendwie verwenden kann. Da ist man natürlich dann begrenzt mit dem, was man machen kann, aber wenn man weiß, wo der Shot hingeht und was werden soll, dann kann man schon auch damit arbeiten. Und ich denke, dass wenn man deswegen auch das KI-Material ein bisschen wie Stock-Footage betrachtet, was eben nicht die volle Auflösung hat, dann kann man das ja kreativ nutzen und in den Prozess integrieren. Aber man muss halt eben auch dann damit leben, was da die Limitationen sind.
Ja, ja.
Das kann ich nur bestätigen. Also ich weiß selber von Fällen und von Dingen, wo wir so gearbeitet haben, und auch im Moment planen wir unsere Arbeit so, also wir nennen das so Workflow, ne? Dass es so eine Kombination ist. Mhm. Aber damit kann man schon Sachen erreichen, die man vorher so ohne weiteres nicht erreichen kann. Mhm. Ne? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich kenne einen Artist, Mintesh aus Köln, der einen Shot bearbeitet hat, wo ein Haus brennen sollte. Mhm. Und das brannte so gar nicht. Ne? So, und er hat das auch gezeigt in Talks, unter anderem einen Talk, den ich gemacht hatte. Deswegen darf ich das, glaube ich, sagen. Mhm. Und er hat im Prinzip dieses Bild genommen und KI damit gefüttert. Und er hat dadurch Details erzeugt, die er nicht erzeugen könnte, wenn er einfach eine Flamme genommen hätte aus dem Stock-Footage und die auf das Haus gemacht hätte, weil die Flamme keine Interaktion erzeugt hätte. Mhm. Aber die Simulation in KI erzeugt Simulation, aber nicht über das ganze Bild, sondern er hat immer nur so Teile genommen und Patches, könnte man sagen, und hat aus diesen Patches dann ein neues Bild generiert und auch nicht in einem Go, sondern in diversen Goes. Ja. Und seine Aussage war, dass es jetzt vom Anfang des Jahres ist, dass er kann mehr machen, aber es ist noch nicht günstiger, ne? Weil der insgesamt der Aufwand, du kriegst bloß fürs gleiche Geld was Besseres durch KI. Mhm.
Du wolltest noch was zum Thema KI sagen?
Ja, vielleicht auch zu dieser Sorge, ob man jetzt Schauspieler mit KI ersetzt oder das ganze Set. Und da wollte ich vielleicht noch ergänzen, am Ende ist es ja auch ein Interface, wenn man so promptet. Und da hat man auch die Frage, möchte man jetzt lieber einem Prompt-Schauspieler beschreiben, was er machen soll und was die Emotionen von der Szene ist und was der Punkt ist? Oder nimmt man einfach doch einen Schauspieler und der versteht die Szene und versteht, was gemacht werden muss und gibt dir eine kreative Lösung, wo die Figur auch von Anfang bis Ende vom Shot auch noch so aussieht wie der Schauspieler.
Ja. Aber das ist ja eine Geldfrage.
Nicht unbedingt.
Also jetzt, ich mach mal den Teufelsadvokat.
Klar, natürlich, aber, natürlich ist es Prompten erstmal, denkst du, ist billiger, aber wenn dann die KI-Figur nicht das macht, was du brauchst, um deine Geschichte zu erzählen, oder eben von Shot zu Shot anders aussieht, dann ist es eben auch kein Film. Und da hatte ich neulich auch jemanden, der hat gemeint so, ja, ich will hier so einen Kurzfilm machen mit irgendwie ein paar Leuten in der Küche und die decken da einen Frühstückstisch und dann interagieren miteinander. Das kann ich doch jetzt einfach ganz einfach prompten. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber dann beschreibt mal der KI, wie dann jedes Stück, was da auf dem Frühstückstisch gedeckt wird, nacheinander gedeckt wird und hoffe darauf, dass die Sachen nicht ineinander morphen. Mhm. Da ist es auf jeden Fall billiger, wenn du das in deiner WG mit deinen Freunden drehst, anstatt das irgendwie zu prompten. Mhm. Und so ist es eben, am Ende ist es eben die Frage, ob man sozusagen die KI als Interface haben möchte oder einen Schauspieler und mit wem man dann besser arbeiten kann.
Ja, okay, das stimmt. Mein Hinweis gerade war auch so ein bisschen gedacht, weil die KI wird ja besser. Ne, das heißt, in 5 Jahren sieht es vielleicht ganz anders aus, dann kann die KI, morpht sie vielleicht nicht mehr. Ne? Dementsprechend entscheidest du dich ja trotzdem und sagst, ich möchte lieber mit Menschen arbeiten. Also die Entscheidung bleibt ja trotzdem bei dir, ne? Mit wem du da interagieren möchtest, das stimmt schon. Ich hatte nur den Gedanken, dass ja viele denken, naja, ich spare mir, mit Menschen zu arbeiten, weil ich mir Geld spare. Gar nicht, weil ich mir unbedingt die Zusammenarbeit mit Menschen spare. Kann ich mir vorstellen bei vielen.
Also Geld ist, glaube ich, ein großer Motivator, ne? Also Geld zu sparen, ne? das oder Dinge günstiger zu bekommen. Ich finde ja auch, dass KI liberalisiert, ne? Also das ist Wissen, wird da kondensiert und viele Menschen haben Zugang und können dieses Wissen im Endeffekt benutzen. Ja. Ne? Das ist ein bisschen wie Buchdruck oder wie Internet. Wir haben eben mit diesen Ängsten zu kämpfen, ne? Und natürlich, also sollte es so sein, dass man Werbespots, die vielleicht sonst kalkulativ 200.000 gekostet hatten, jetzt für 2.000 machen kann, Euro am Tag oder sowas, ne? So, dann würden schon Geschäftsmodelle einbrechen. Mhm. Selbst die Person, die dann diese Werbespots macht, weil von 2.000 Euro kann auch niemand leben. Mhm. Und die Frage ist, wie viel Werbespots willst du denn machen, damit du davon deine Wohnung bezahlen kannst? Das heißt, da gibt es noch so ein paar soziale Fragen, ne? Also nicht nur Rechte. Rechte ist ja auch noch ungeklärt, ne? Das ist auch noch nicht wirklich zu Ende, das ganze Thema. Und ich sehe, das ist dieses Spannungsfeld. Also ich sehe schon auch, dass es ein tolles Tool ist. Also mir macht es manchmal auch Spaß, damit zu arbeiten. Ich arbeite ganz viel damit, um auch eben das Gefühl zu haben, dass ich nicht ausgeliefert bin nur dieser Information von außen oder möglicherweise sogar Desinformation von außen. Ne? Also zum Beispiel, ja, super AI, ne? Übernimmt die Welt oder wir verlieren alle unseren Job, sondern ich möchte mehr wissen. Im Moment ist es noch nicht so. Es ist ein Tool. Mhm. Ne? So, und ja, es macht die Arbeit besser, ist interessant, aber es könnte vielleicht eben doch noch disruptiv werden. Das kann man dann nur mitgestalten, wenn man es auch benutzt. Also wenn man es versteht, wenn man dabei ist und dann auch seine Stimme erhebt, wenn man meint, dass es wichtig ist. Wobei, ich glaube, es geht nicht nur darum zu sagen, hier wird ein Copyright verletzt. Das ist ein bisschen, ne, so auch Buchdruck hat im Endeffekt, ne, so da Sachen verschoben. Mhm. Ich denke, mit Verschiebungen muss man arbeiten und selbst wenn wir uns isolieren würden hier, diese Systeme werden hier woanders weiter wachsen.
Ja, ja.
Ist ja auch nicht ist nicht zufällig, dass gerade auch viele chinesische Systeme auf dem Markt drängen, ne? Von denen wir ja auch wissen, dass sie teilweise zensiert sind. Mhm. Oder wo wir nicht wissen, wo die Bilder herkommen.
Ja.
So, ja. Das heißt, es ist ein komplexes, wird uns sicher noch begleiten. Und ich bin selbst gespannt, was wir nächstes Jahr um diese Zeit über KI sagen werden.
Ja. Ja.
Manchmal ist es auch sogar eine politische Frage der KI. Dass, also, wie oft, keine Ahnung, willst du vielleicht einen Kuss zwischen zwei Personen haben in einem Film und dann sagst du der KI, jetzt mach, dass diese zwei Personen sich küssen. Dann sagt die KI dir vielleicht so, oh, das ist zu sexuell, das generiere ich dir nicht.
Mhm.
Und da muss man auch mit umgehen natürlich, je nachdem, was man für Filme erzählen möchte.
Ja.
Das habe ich selber schon erlebt tatsächlich. Mhm. Also ich habe letztes Jahr Zeit verwendet, um so ein Tool zu benutzen, um meine Arbeit zu unterstützen. Mhm. Es ist ChatGPT basiert und dann habe ich aber gedacht, naja, kann ich nicht so eine Art Bidding Art, ne? So, das war auch akademisches Interesse, kann man praktisch automatisch, ne? So eine Art, ich will es nicht Storyboard nennen, weil es kein Storyboard ist, aber was ich gemerkt habe ist, weil ich mit Film zu tun hatte, dass es eben immer mal wieder Inhalte gibt, Gewalt, ne? Sexualität, die in Filmen vorkommen, dass das System immer wieder gesagt hat, Content Security Warning.
Mm.
Und ich sogar ein bisschen Angst hatte, ob die mich jetzt sperren. Ne? So, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon gehört, es gibt ja Systeme, die wollen Fehlverhalten vom Anwender direkt freiwillig irgendwo anders melden. Ne? Also das fand ich auch interessant, weil das ja dann zu einer Zensur bei mir führt, ne? Dass ich bestimmte Sachen nicht mache.
Ja.
Das heißt, es ist wirklich ein komplexes Thema.
Ja. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt und wir werden auch bestimmt dieses Jahr auch nochmal eine Folge zum Thema machen, aber allgemein begleitet es ja eh die Branche und auch die Arbeit in vielen Branchen und es ist eh ein gesellschaftliches Thema geworden und so schnell, deswegen sehr spannend. Ich hätte noch eine letzte Frage an euch, zurück zu eurer Zunft, zu eurem Gewerk und in der Zusammenarbeit mit anderen Gewerken, mit Produzenten, mit Regisseurinnen. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft eures Gewerkes in der Zusammenarbeit mit anderen Gewerken? Habt ihr da Gedanken? Wünsche ist jetzt immer so sehr links, also es kann auch ein Appell sein, ne? Es muss jetzt nicht ein Wunsch sein, wo, naja, ich wünsche mir, sondern es kann auch sein, es soll eine Änderung passieren oder es soll irgendwie eine Weiterentwicklung passieren, vielleicht ist das Wort.
Also ich glaube, das sind zwei Dinge, die ich da nennen kann. Zum einen, dass man Visual Effects und die Arbeit damit wirklich als kreativen Partner versteht und Teil des kreativen Prozesses ernst nimmt. Und nicht einfach als Dienstleistung am Ende. Und das andere ist, wovon alle profitieren, ist Entscheidungsfreude. Umso früher man bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, umso mehr kann man Zeit und Liebe da reinstecken, diese Entscheidung umzusetzen.
Ja,
ja, kann ich auch nur unterstützen. Ich würde mir auch noch wünschen, dass die Filmförderung novelliert wird. Wünschen sich, glaube ich, viele Filmeschaffende. Was ich mir persönlich noch wünschen würde, ist tatsächlich, das geht vielleicht in Richtung Entscheidungsfreudigkeit, dass es mehr Versuche gibt in Deutschland auch, also mehr Genre-Filme zu machen und visuell anspruchsvolle Filme zu machen. Also, dass wir uns der internationalen Konkurrenz, weil ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken und immer sozusagen das Gleiche zu machen, im gleichen Brei zu rühren, ne, so ist, glaube ich, nicht so die richtige Strategie für die Zukunft, sondern wir sollten da, finde ich, ein bisschen progressiver rangehen.
Ja. Also habt ihr Gedanken dazu, das ist wirklich letzte Frage, warum es an so visuell inspirierenden oder besonderen Filmen fehlt? Weil das höre ich öfters, diesen Wunsch oder diese Appell, dass wir da mehr machen und das oft eher doch sehr einheitsbrei, zumindest jetzt was im Fernsehen, was im Kino läuft, ne? Also jetzt, ich rede jetzt nicht von Filmuniversitätsabschlüssen oder ne, also so oder erste Langfilme.
Aber da komme ich direkt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, zurück. Zum Thema, dass man sehr viel mehr Stories erzählen kann, wenn man im Stil kreativ ist. Und selbst in meinen Seminaren mit Filmhochschulstudenten und so oder auch anderen Leuten, ganz oft sagen die Leute, ja, es muss fotorealistisch sein und alles andere wird komplett ausgeschlossen. Und dann kommt aber so ein Film wie Everything Everywhere All at Once, wo auf einmal nicht alles fotorealistisch ist, sondern auch auf einmal dann zwei Steine da miteinander reden. Und es ist einfach originell. Und den Mut braucht man einfach, um einfach anders, visuell anders zu erzählen und auch eine eigene Handschrift zu entwickeln und nicht einfach zu gucken, das habe ich da irgendwie schon mal gesehen, bitte mach mir das auch so.
Ja, okay. Vielen Dank. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Sonst gehe ich in die Abmoderation. Ja. Vielen Dank euch beide für das tolle Gespräch und für eure Zeit. Ich habe euch beiden schon gesagt, wir hatten kurzen Break, das habt ihr bestimmt nicht gemerkt. Und da meinte ich, dass ich habe noch ganz viele Fragen, auch so zu den einzelnen Abschnitten bei der Produktion. Vielleicht kann man dazu nochmal irgendwann mal nochmal detaillierter nochmal ein Gespräch führen. Aber erstmal soll das erstmal für diese Folge gewesen sein. Deswegen auch vielen Dank an die Zuhörenden für eure Zeit und für eure Ohren. Und ja, wie immer, also vielleicht hier nochmal hinzu, wir haben gar nicht über XR gesprochen. Das war nur so angedeutet. Müsst ihr googeln, was das ist. Oder dir schreiben am besten. Und genau, schaut euch die Schnittakademie auch an. Ne, die ist in Berlin. Für alle, die in Berlin sind, ist es natürlich dann einfacher, da mal hinzugehen oder mal zu gucken, ob es da Kurse zum Thema VFX zum Beispiel gibt, die mich interessieren oder Bereiche, die mich interessieren. Und ja, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank, guten Abend, gute Nacht. Nee, wie sage ich immer, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Ciao.
Tschüss.